Mich fragen immer super viele Leute, Leonie, was hörst du denn so für Musik?
Musik? Musik? Musik? Musik? Musik?
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Deep Talk, dem Format auf eigentlich alles, der sich, wie der Name schon sagt, mit einem Special Interest und dem allem, was dahinter steckt, beschäftigen wird. Ich habe heute zur allerersten Folge mir selber ein Geschenk gemacht. Und zwar habe ich den Tom und den Jakob von der Band Twinstar. Hallo ihr beiden.
Hi.
Hallo.
Kurz zum Verständnis, Tom ist Gitarrist, Sänger, Songschreiber und alles und ein bisschen auch Bandmädchen oder Band, wie sagt man, Bandpapa, kann man das sagen? Und es ist Tom am Schlagzeuger eher.
Das ist eher Tom am Schlagzeug, der ist eher der Bandpapa. So. Okay, der ist ja auch, der ist ein echter Papa und der Älteste, deswegen.
Okay,
oder?
Jedenfalls ist Tom Gitarrist, Sänger. Und ab und zu sollte man ein Glas Wasser trinken. Und auf der anderen Seite ist Jakob auch Gitarrist, auch Sänger und Trust Fanzine Coverboy.
Ja.
War doch so, oder?
Ja, tatsächlich. Und ich habe in diesem Interview genau keinen Satz geschrieben. Ich war da überhaupt nicht dabei und das ist bis heute einer meiner liebsten Lebensereignisse, einfach weil es so absurd ist.
Ich habe gerade keinen Überblick, wie groß ist ein Trust Fanzine. Ich kenne das zwar, aber es ist jetzt wirklich so ein Riesending.
Bin ich ehrlich gesagt auch gar nicht so bewandert drin.
Ich glaube, so innerhalb der Szene ist das schon so eine Größe. Aber ich kannte den Namen immer und ich habe aber tatsächlich auch noch nie wirklich reingelesen, zu meiner Schande.
Wie kam es denn eigentlich dazu? Sind die auf euch zugekommen oder wie war das?
Ich glaube, also Steffen hat mal mit jemandem in einer Band gespielt, der jetzt bei Trust arbeitet und ich glaube, der ist dann, oder? Ja, Jakob?
Ich glaube,
der
ja.
Ist dann auf uns, ja,
und
der
ist dann auf uns so, zugekommen. Als wäre das so gewesen.
Genau, und
der Steffen, ist Steffen, muss man zusagen, ist der Bassist der Band.
Genau, ja, und also, wie gesagt, ich glaube, ein ehemaliges Bandmitglied von Steffen und der schreibt jetzt dort und der ist dann auf uns zugekommen und hat das alles eingefädelt.
Cool. Ich bin ehrlich, ich habe es nicht durchgelesen. Ich habe das geskippt.
Ich auch nicht.
Sehr gut, da bin ich wenigstens nicht alleine. nee, weil wir ja beim Musikpodcast hier sind, oder wir versuchen es jedenfalls, Musikpodcast zu sein, ist die erste Frage, die ich mehr oder weniger an die beiden stelle, was zurzeit bei denen auf Spotify oder auf dem Plattenteller oder sonst wo läuft. Tom, fang du mal an.
Ja, also ich höre tatsächlich in letzter Zeit relativ viel instrumentalen Kram. Einfach, weil ich das jetzt immer nebenbei zum Lesen höre, weil ich mich dann irgendwie besser konzentrieren kann beim Lesen. Deswegen in letzter Zeit höre ich zum Beispiel halt Toe.
Oh,
und die,
da hast du auch angesprochen.
Ja, oh ja. Major Influence.
Toe ist so eine Leidenschaft von Tom und mir. Das ist eine unserer Lieblingsbands mit. Und da.
Was ist dein Lieblingssong von Toe?
Oh, da müsste ich mal. Wahrscheinlich einen, den ich nicht aussprechen kann, sondern im Japanischen.
Ah, okay. Also meine ist C, dieses auf diesem The Book About My Idle Plot irgendwas. Dieser
das erste Album. Ne? Bei mir ist es auf der For Long Tomorrow. Ich würde jetzt ganz spontan sagen Two Moons wahrscheinlich.
Ah, ja.
Two Moons ist
oder,
super.
Oder irgend sowas. Also ich kann es gar nicht so hundertprozentig sagen, was meine Lieblingssongs ist. Ich bin ehrlich, ich habe die ganz neuen Sachen noch nicht so wirklich gehört.
Wir haben jetzt irgendwie eine neue EP rausgebracht. Ja, die ist richtig, richtig gut. Die musst du dir anhören. Die
okay,
ist
cool.
Sau stark.
Okay, cool. Und jetzt zu dir, Jakob. Was hörst denn du gerade?
Ich höre tatsächlich gerade viel Hip-Hop.
Cool.
Die neue Disaster-Platte, die neue Platte von Audio 88 und Yesin. Und okay. Tom wird mich dafür schlagen. Ich höre momentan viel die neue Pianos Become the Thief-Platte, die er absolut verabscheut, wenn ich mich nicht irre.
Verabscheuen ist so ein hartes Wort. Ich fand es halt einfach echt nicht gut und ich fand halt einfach echt so, das hätte nicht sein müssen, aber naja.
Ich habe den Namen, glaube ich, zum ersten Mal seit Jahren wieder mal gehört, Pianos Become Thieves. Das ist eine Band, die absolut bei mir untergegangen ist, damals. Und ich glaube auch, ich mochte die, glaube ich, auch nicht so wirklich, aber egal.
Es ist irgendwie so, wie, als hättest du zwei verschiedene Bands. So die alten Sachen sind so dermaßen anders von dem, was die jetzt machen, dass es auch in meinem Kopf da gar keine Verbindung zwischen den beiden Sachen gibt.
Also ich habe die jetzt so als Post-Hardcore-Band in Erinnerung oder sowas in der Richtung. Stimmt das? Oder?
Ja, schon. Naja, ja, also die fing schon, also so als sie angefangen haben, war das schon eher so Screamo. Das war irgendwie sehr chaotisch und sehr auf die Fresse. Und ich weiß gar nicht, wie das allererste Album hieß. Old Pride. Das war halt richtig auf die Fresse. Dann kam The Leg Long After. Das war so ein bisschen melodischer. Und dann hatten die diese Split mit Touché Amour, wo man dann gemerkt hat, dass die melodischer werden, vom Gesang her, dass der Sänger, der vorher eigentlich nur geschrien hat, dann plötzlich auch angefangen hat zu singen. Und dann kam halt diese Keep You, wo er dann eigentlich nur noch gesungen hat und die halt auch sehr ruhig war. Und die war aber trotzdem eine gute Platte. Da haben halt viele damals gesagt, so, ja, das ist kein Pianos Become the Teeth mehr, aber es war trotzdem einfach eine gute Platte. Und ich mochte die auch sehr, weil es war auch so eine, also tatsächlich höre ich, also werde ich die wahrscheinlich demnächst auch wieder hören, weil die hat halt was mit so Abschied und Todesfall zu tun. Und also da findet man auf alle Fälle, wenn einen das irgendwie beschäftigt, findet man da auf alle Fälle viel so. Also beziehungsweise ist das, glaube ich, auch in der, jetzt schweife ich wahrscheinlich wahnsinnig ab, aber Pianos Become the Teeth ist halt super spannend, weil der Sänger verarbeitet im Prinzip so über diese ersten drei Alben verarbeitet er so den Tod seines Vaters. Und das hört man eigentlich auch, weil diese, also die Old Pride kenne ich jetzt nicht so gut, aber die Leg Long After war halt wirklich so sehr wütend so und einfach so wahnsinnig aufgekratzt, wo er noch so richtig so mitten in dieser Verzweiflungsphase ist, so wenn man halt trauert, wenn man noch so richtig am Boden ist. Und diese Keep You war dann total ruhig dem entgegengesetzt und war dann so, also da hatte er das dann akzeptiert und da war dann diese Trauer halt eher ruhig und eher so nach dem Motto, ich habe jetzt so einigermaßen meinen Frieden damit gemacht und es ist jetzt, also ich werde jetzt langsam damit leben können, so. Das war irgendwie, aber ich glaube, die Platte, die danach kam, hat sich, also ich glaube, dann war irgendwie auch seine Verarbeitung soweit abgeschlossen, also ich weiß es nicht, aber ich glaube, die Platte, die danach kam, hatte dann auch nicht mehr wirklich was damit zu tun, sondern hat dann andere Themen angesprochen.
Aber wenn du jetzt so sagst, halt verarbeiten, da habe ich einen Tipp, vielleicht kennt ihr das sogar schon von der Band oder von dem Typen Mount Eerie, kennt ihr den?
Oh Gott, ja, oh Gott, ich kann dieses Album nicht über den zweiten Song hinaus hören, weil ich sonst heule, das ist so schlimm, jedes Mal, wenn ich das höre.
Also wer das nicht kennt, es geht darum, dass halt, ich habe den Namen von ihm vergessen, wie er jetzt im Bürgerlich heißt, aber er verarbeitet damit, er ist gerade wirklich mitten in der Trauerphase, weil seine Frau an Krebs gestorben ist, glaube ich.
Ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich dran denke, ja,
genau. Ich auch gerade. Und für mich ist es das wirklich das traurigste Album der Welt. Ich habe noch nichts Traurigeres auf dieser Welt gehört.
Auf alle Fälle.
Ich habe wirklich schon sehr, sehr viel gehört. Dagegen ist Elliot Smith in fröhlicher Sonntagsmusik im Frühjahr. Ja,
definitiv.
Ohne Scheiß.
Aber das ist auch, weil man, also ich glaube, was das auch ausmacht, ist, dass man auch einfach so viel dann darüber noch gelesen hat. Ne? Also zumindest mir ging es so, als ich das erste Mal eine Review gelesen habe, da kam direkt die ganze Geschichte so mit dazu. Und wie gesagt, ich hab dann reingehört und dann habe ich so das zweite Lied war fertig und habe ich gedacht, ich kann das jetzt nicht weiterhören, dieses Album, sonst werde ich heute einfach nicht mehr froh. Und das geht mir, also ich würde es wahnsinnig gerne hören, aber wie gesagt, ich komme nie über den zweiten Song hinaus, weil ich immer denke, ach, Gott,
nee. Aber es ist lustig, dass du das sagst. Ich habe das vor kurzem meiner besten Freundin, der Sarah, empfohlen. Und weil es mir wieder mal in den Kopf kam, und habe ich auch die Geschichte dazu erzählt. Und die meinte irgendwie, nach dem dritten Song musste ausmachen, weil sie einfach auf ihrer Couch mit Tränen überflutet da saß.
Und ja, Sarah, ich Grüße gehen raus. Ich kann das gut verstehen.
Das ist einfach so hart. Aber jetzt mal wieder zu was Fröhlichen. Mir sagt zu Jakobs Musikdings zurück, du hörst viel Hip-Hop, hast du gesagt.
Also momentan, gerade. Ja, das ist bei mir sehr phasenweise.
Ja. Da ist mir gleich mal kommt mir eine Frage, die ich gerne auch mit Leuten oder mit Freunden bespreche, die in Bands spielen, würde ich auch mit euch besprechen. Ist es dienlich der Musik, die man macht, in eurem Fall halt Screamo, Screamo wollte man eigentlich nicht sagen, aber Post-Hardcore und Math-Rock, dass man da komplett andere Musik hört, als die Musik, die man selber macht, oder ist es dann eher kontraproduktiv? Versteht ihr, was ich meine? So
in ja, der Richtung? ich habe jetzt bloß überlegt, ob vielleicht irgendwie nicht Jakob was dazu zuerst sagen will.
Ja, kann ich gerne. Also ich glaube, es schadet nie, sich irgendwie vielfältig mit Musik auseinanderzusetzen. Und es gibt ja, also es gibt, glaube ich, immer viel, was man aus anderen Genres auch mitnehmen kann. Ob das jetzt einen direkten Einfluss in die eigene Musik hat, ist dann halt, muss man halt schauen, ob man das will. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwelche Hip-Hop-Einflüsse haben wollen. Das würde ich, glaube ich, auch nicht wollen. Aber
Ja, vielleicht unterbewusst irgendwie.
Ja, auch ich finde auch gerade lyrisch kann man da halt viel mitnehmen, weil das einfach oftmals sehr, was mir sehr gefällt, ist, dass es halt gerade deutsche Sprache einem erlaubt, sehr zynisch zu sein.
Das stimmt. Bist du eher so Deutsch-Hip-Hop-Mensch?
Tatsächlich ja.
Okay,
cool. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Vielleicht auch, weil ich mich mit englischem Rap nie so auseinandergesetzt habe. Und Deutschrap für mich immer tatsächlich eher über so eine politische Schiene reinkam. Mhm. Aber ich glaube, man kann schon aus verschiedenen Genres viel mitnehmen. Und ich finde es auch immer ganz witzig, wenn man so Reviews oder sowas liest, was einem dann zum Teil auch für Sachen, die man vielleicht hört, so angedichtet werden. Und das ist gar nicht böse gemeint. Aber gerade ich bin, glaube ich, auch einer von uns, der sehr wenig diese klassischen Screamo-Bands kennt. Und ich bin da auch sehr spät erst reingekommen und wurde dann auch über die Band, also über Tom und Steffen, habe ich da super sozialisiert, erst überhaupt da richtig reinzukommen. Und also, ganz viele Sachen, die wir dann so, oh, das klingt wie das und das, oder das klingt wie das, habe ich noch nie in meinem Leben gehört.
Ich weiß noch, es gab diese eine Review, da standen lauter Bands, die man irgendwie auch hören könnte in die Richtung, die so, oder wo wir so ähnlich klingen. Und das waren glaube ich, so 4 Bands und ich kannte keine davon.
Ja gut, das sind dann meistens solche Typen oder Mädels, wie auch immer, die sich gerne einen runterholen auf ihre Musikwissen. Ja. Die halt dann, was weiß ich, in Spotify so lange kramen, bis die eine Band finden, wo bloß vielleicht 2000 Menschen im Monat das hören oder sowas.
Ja, keine Ahnung, aber ja.
Ja, das ist dann meistens so. Es ist oft, also ich hab schon im Vorgespräch zu den beiden gesagt, wir kommen natürlich durch den ganzen Album noch ein bisschen mehr ins Detail, aber mich erinnert ihr halt vom Sound her sehr an The Drive-In teilweise. Vor allem, ich habe heute lustigerweise euer Album nochmal gehört und danach gleich die Vaya-EP von At The Drive-In. Und für mich ist das soundmäßig ganz nah beieinander. Bloß vom Sound her, nicht vom Songwriting oder irgendwas, sondern bloß vom Sound.
Ich bin zum Beispiel nie so richtig an At The Drive-In rangekommen. Ich habe das damals ausprobiert, als ich angefangen habe, Snowing zu hören und dachte mir so, oh ja, der hat immer in seinen Texten so von At The Drive-In geschwärmt und aber irgendwie ist das nie so an mich rangewachsen. Für mich war zum Beispiel, was auch so eine, weiß nicht, vielleicht eine ganz witzige Kombination ist, wie ich Songs schreibe, ist immer eher eine Mischung aus Kid Krash und Empire.
Okay, ja. Empire sagt mir was, Kid Krash sagt mir jetzt auf Anhieb nix, aber
Also Kid Krash kann ich sehr, 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 sehr empfehlen. Unfassbar gute Meth, Screamo, was auch immer Band. Ich glaube, für uns alle aus der Band auch echt eine Art Vorbilder, weil das eine fantastische Band ist.
Okay, cool. Also wir haben tatsächlich, ich glaube, ich halte da auch einfach nie hinter dem Berg mit, wenn ich sage, irgendwie, na, bei dem und dem Teil, den wir geschrieben haben, haben wir an die und die Band gedacht, weil ich war jetzt nie Fan davon zu sagen, ich gründe mein eigenes Genre oder irgendwie ich erfinde was vorher noch niemand gemacht hat, weil das finde ich immer Blödsinn. Man orientiert sich ja automatisch immer so an Sachen, aber also ja, Kid Krash ist gerade so, das war so eine der Bands, wo wir immer irgendwie, die haben wir alle schon fast so ein bisschen ehrfürchtig gehört, weil wir auch dachten, da kann man ganz viel aus sich mitnehmen für seine eigene Band, so wie rotzig die waren und was die teilweise, also gerade manchmal haben wir auch einen Übergang nicht hinbekommen und haben so gedacht, so wir sind jetzt in einem Song und sind gerade am Schreiben und irgendwie wissen wir jetzt nicht, wie der Song weitergeht und dann haben wir irgendwie Kid Krash gehört und haben dann gedacht, ja okay, die haben einfach mit dem einen Teil aufgehört und dann haben die einfach mit was völlig anderem weitergemacht, ohne dass dann Übergang stattfand und es klang trotzdem cool und das hat einen dann irgendwie auch immer so ein bisschen beruhigt, wo man sich dann dachte, ja, andere kriegen das auch hin, ohne sich zu viele Gedanken darüber zu machen anscheinend.
Okay, ja, du hast aber einen guten Punkt angesprochen, und zwar Songwriting. Das interessiert mich ja, wie gesagt, das Deep Talk und ich bin ja zum Glück mit Tom gut befreundet und Jakob kenne ich ja auch relativ. Wir haben uns ja, kurze Geschichte von uns dreien jetzt, oder beziehungsweise mit Twins und mir. Ich habe Twins zum allerersten Mal, war das 2019, als sie bei uns gespielt hat in Bautzen? Das war 2019, ne?
Ich glaube, ja.
Das kann gut
mit
sein,
mit Luma zusammen war das.
Ja, genau.
Genau. Da haben sie bei uns im Skatespot in Bautzen gespielt. Das ist so ein DIY-Laden. Also wirklich, die beiden werden bestätigt, wenn ich sage, es ist wirklich alles schon sehr DIY und sehr improvisiert, aber es macht tierisch Laune.
Wahnsinnig gemütlich.
Ich weiß auch, das war ein unfassbar cooler Tag und die Leute, die dort so lange so fleißig gebaut haben, Hut ab auf jeden Fall.
Da muss man dazu sagen, ja, das war im Rahmen der Spot Jam und das heißt Spot Jam deswegen, weil es halt ein Skatepark ist, ein selbst aufgezogener Skatepark von Bolzen Rollt e.V. Und die machen immer so eine Bauwoche, nennt sich das, im Sommer. Also haben sie jetzt natürlich wegen Corona nicht wirklich machen können. Aber haben 2019 und machen halt schon ewig die Bauwoche. Und am Ende der Bauwoche, an einem Samstag, ist aber so eine riesengroße Party mit. Da kommen ganz viele Skater aus ganz Deutschland teilweise. Da sind wirklich, wenn da 200, 300 Menschen gewesen sein auf dem ganzen Gelände, bestimmt. Es waren unfassbar viele Menschen da. Und zur Feier des Abends spielen halt ein paar Bands. Wurde ich gefragt, ob ich ein paar Bands kenne. Und da habe ich einfach gesagt, klar, Freund von mir Tom spielt eine Band. Die können wir ja einladen. Und dann hat sich das irgendwie ergeben, dass ich weiß gar nicht, ob ihr Luma mitgebracht habt, ob wir Luma vorher gefragt haben.
Ja, wir haben uns, glaube ich, zusammen einen Bus genommen. Ich glaube, Luma hatten schon zugesagt. Vielleicht hat sich da Marie drum gekümmert oder so.
Bestimmt hat sich Marie drum gekümmert, ja.
Und also ich glaube, die waren schon bestätigt. Und dann wurden wir halt noch gefragt und dann haben wir gesagt, ja gut, irgendwie, wenn wir dann eben beide von Dresden fahren, dann ja, und dann haben wir uns ja gleich zusammen einen Bus genommen und ich muss sagen, es war tatsächlich auch einfach ein bisschen wie Klassenfahrt, es war herrliches Wetter und wir lagen dann einfach, also sind irgendwie in den Bus gestiegen, nicht weit gefahren und dann lagen wir ein bisschen in der Sonne, dann haben wir ein bisschen Musik gemacht und dann wieder heim, das war super entspannt.
Aber das ist auch, Sinn ist, oder Ziel oder die Aufgabe dieses Spot-Jams oder generell, dass alles ein bisschen gechillt und ein bisschen entspannt abläuft. Und nach dem Gig, also vor dem Gig kannte euch natürlich kein Mensch, kannte euch ja auch nicht, weil ihr hattet bis zu dem Zeitpunkt noch nichts draußen irgendwie veröffentlicht.
Ach, stimmt, ja.
Und ihr habt es ja erst Februar 2020 kam das Album, ne?
Genau.
Ich glaube, wir hatten auch vorher nur ein oder vielleicht zweimal in Dresden gespielt. Ich weiß gar nicht,
einmal. Als Support von Eune.
Ah, okay, cool. Ja, und jedenfalls kannte euch halt keiner. Und Luma kannten wir schon, weil wir Luma irgendwie mal eine Raprika in Görlitz oder so gesehen hatten vorher. Also irgendwie anderen Gig, wahrscheinlich mit Tar irgendwas zusammen. Der Hans, der ist ja immer da sehr aktiv. Und danach, nach dem Gig, von eurem Gig, kamen halt wirklich sämtliche Leute auf mich zu und meinten so, ey, du kennst die und so, die sind ja fantastisch. Also das war wirklich, die haben gesagt, das haben wir noch nie gehört oder noch nie live gesehen oder so. Und eure Energie war halt auch sehr, sehr ansteckend, das muss man sagen. Und da habt ihr mich, als ich euch zum ersten Mal gesehen habe, sofort an At The Drive-In erinnert, weil wer halt die At The Drive-In Sachen aus den späten 90ern kennt, das ist halt wirklich auch, was Bühnenpräsenz angeht, für mich so ein bisschen so ein Vorbildprinzip.
Oh, danke schön.
Das ist echt total schön zu hören.
Ja, danke schön.
Ja, es wird jetzt, daran müsst ihr euch jetzt gewöhnen, das wird jetzt ein bisschen Pudelei von meiner Seite aus, weil ich Tom weiß es und Jakob, ihr wisst wahrscheinlich alle, ich bin ein riesengroßer Fan eures Albums und eurer Band. Deshalb, unter anderem war ja euer Konzert im Dresden im Riesa e.V. letztes Jahr. Das war Riesa e.V. mit Nesca Lagoon zusammen,
ja,
wo ihr diese kleine Minitour hattet. Mhm. War mein letztes Konzert, was ich gesehen hatte.
Es war auch unser letztes Konzert, was wir gespielt haben, also diesen Weekend. Ne?
Ja, das Konzert in Berlin war dann mit Nesca Lagoon und das letzte, was wir. Ja, ich meine, es ist immerhin eine schöne Erinnerung so, weil es war ein wirklich schönes Konzert und Nesca Lagoon sind halt auch, das sind halt wirklich Herzensmenschen.
Eine fantastische Band.
Ja, und die hatten halt, die haben das Konzert in ihrem eigenen kleinen Spot veranstaltet und dann haben die halt auch noch selber gekocht und so und es war einfach alles so, richtig schöner Abend. Und deswegen, also immerhin, so war das letzte Konzert noch so ein richtig schönes, aber es ist halt wirklich so richtig blöder Zeitpunkt gewesen, ne? Also wir bringen unser Album raus und dann gehen wir auf Weekender und dann hatten wir eigentlich geplant, ja, das ganze Jahr, dann müssen wir irgendwie Shows spielen und so und dann, ja, und direkt nach der Albumveröffentlichung ist dann zack, ist dann erstmal Schicht.
Stimmt, das war ein paar Tage später.
Ja, also, genau, das war tatsächlich
nicht so. Lange,
so.
Das stimmt, Ja, nee, und Tom, euer Schlagzeuger, der war der letzte Mensch, den ich bis Juni umarmt habe, außerhalb meiner
Familie. Oh Gott.
Oh. Das ist super, sorry, aber super traurig.
Aber dafür kann Tom, dafür sind Toms Umarmungen immer sehr ehrlich und sehr herzlich.
Ja, das wollte gerade sagen, ich hätte mir viel Schlimmeres vorstellen können.
Ja, das stimmt.
Das war auch nicht negativ auf Tom bezogen.
Sorry, Tom. Falls du das hörst. Nee, jetzt gehen wir mal ganz bisschen kurz zu eurem Album. Ich habe schon gesagt, das habt ihr 2020 im Februar, ich glaube 14. Februar genau.
Muss ich ja, sagen, am Valentinstag.
Schön. Und ein Geburtstag von meinem Neffen. Deshalb, da habt ihr es rausgebracht, und aber die Vinyl-Veröffentlichung hat sich ein bisschen verzögert, oder? Kann ich mich noch richtig erinnern?
Oder ja, war das
auch am gleichen Tag?
Ja, also ja, das Vinyl... Die Vinyl-Sachen kamen dann erst ein bisschen später. Ich glaube, da gab es irgendwie Probleme im Presswerk oder so.
Nee, alles easy.
Das ja, das war tatsächlich ein bisschen schade, weil es auch ein bisschen, also unser Release-Konzert zu spielen, ohne Vinyls anbieten zu können, war auch ein bisschen enttäuschend für uns. Aber letztlich...
Sind am Ende doch weggegangen, alle. Also.
Ich wollte gerade sagen, letztlich ist ja trotzdem jetzt vor allem so die erste... So diese Special-Pressung mit den irgendwie mit den besonderen Farben, die ist ja jetzt mittlerweile weg, und das ist auf alle Fälle auch so für mich ist das auch immer noch so ein bisschen unbegreiflich, weil in meinem Kopf ist das immer noch so, ich habe mit ein paar Freunden in einem stickigen Proberaum da mir was aus den Fingern gesaugt, und bis mir irgendwie mein Kopf geglüht hat, und dann haben wir das in dem gleichen stickigen Proberaum aufgenommen, und weiß nicht, dann so eine Zeit später ist das dann halt auf Vinyl erschienen, und plötzlich gibt es das dann nicht mehr, weil die Leute das halt weggekauft haben, und dann denke ich mir so, okay, also es, ja, es ist, halt, ist super, super cool, und ich bin da wahnsinnig dankbar dafür. Ist bloß immer ein bisschen so surreal.
Das kann ich vollkommen verstehen.
Ist ja auch für Gitarristen Tom und mich so die erste richtige Band, die wir haben.
Ja.
Ah, okay, und, wusste ich also nicht. Also Steffen und Tom, Schlagzeuger Tom, waren ja in Mikrokosmos und haben da auch, glaube ich, sind schon komfortabler mit dem ganzen Zeug, und für uns war es ja tatsächlich so das erste Mal richtige Band mit Platte aufnehmen und dann Shows spielen und so. Das ist schon ganz schön crazy, wenn man sich dann überlegt, dass wir irgendwie, weiß nicht, 4 Jahre an so einer Platte geschrieben haben und dann so eine kleine Kackband aus Dresden eine Platte hat, die dann irgendwo in Hongkong oder in Kanada in einem Regal liegt. So, das ist total abgefahren.
Immer noch, das sagen mir die Leute, und ich bin auch immer noch so, ich kann das einfach nicht so greifen. Also das ist, weil das auch so weit weg ist. Also irgendwie, da ist unsere Platte ist in einem Shop in Hongkong. Das ist immer noch so, hä?
Das ist super weird.
Also ich weiß nicht, also so, ich würde es jetzt auch nicht so übertreiben. Also ich meine, irgendwie, wir haben uns in eine gewissen Szene, glaube ich, ganz gut verkauft, aber deswegen ist es, also ich würde uns jetzt nicht irgendeinen Status zuschreiben.
Ist ja trotzdem ein persönlicher Erfolg. Also das braucht man
ja, jetzt total. Nicht. Ich glaube, es ist halt so eine Liebhabermusik, die sich halt deswegen auch international gut verbreitet, vielleicht, weil sie eben eine kleine Nische ist, wo halt so Leute, die halt auch auf Kid Crash und sowas stehen, das sind halt vielleicht nicht so viele, weil vielen das zu anstrengend ist oder so, was ich gut nachvollziehen kann. Aber also dann die Leute, die das mögen.
Da ich viele im Freundeskreis, die ich euch zeige, die sagen, es klingt geil, aber nach zweiten Lied ist mir einfach zu viel.
Das sage ich tatsächlich auch immer Leuten, wenn ich denen sage irgendwie, oder wenn dann irgendwann so das Gespräch drauf kommt, ja, ich spiele in der Band, und dann, ach so, ja, was macht ihr denn so für Musik? Das ist auch tatsächlich immer das Erste, was ich sage. Ich sage immer so, es ist sehr anstrengend, und wenn es dir nicht gefällt, dann kann ich das auch verstehen, und tatsächlich ist auch so 90% der Leute, die ich irgendwie neu kennenlerne und die sich das dann anhören, sind dann auch so, naja, es ist eher nicht so meine Musik. Ich meine, immerhin drücken sie das sehr nett aus, aber ich bin dann auch immer so, ja, also ist verständlich, wir haben es auch irgendwie nie, weiß nicht, wir haben auch
dieses... Die Frage, spiel doch mal was.
Oh Gott, das ist die absolute Hölle.
Ja, das ist das Schlimmste, was man irgendwie jemandem so...
Vor allem, weil Tom und ich schon, glaube ich, sehr viel irgendwie zusammenspielen, Gitarren haben. Und wenn ich meine Gitarre alleine spiele, klingt das halt einfach scheiße oder langweilig.
Aber jetzt kommt halt ein bisschen mein Fantum durch, und beziehungsweise mein Interesse an eurer Platte. Und zwar, du hast erst erwähnt, ich glaube, es war Tom, ihr habt die in eurem Proberaum aufgenommen.
Ja, genau.
Also jetzt wirklich ganz allein, oder war noch jemand dabei, der irgendwie Regie übernommen hat, oder wie war das? Erzählt mal ein bisschen das.
Also es hat Marcel aufgenommen, das ist der, also kennt man vielleicht als Drummer von Murmansk. So Murmansk kennt man ja vielleicht so, das sind unter anderem...
In der Szene sind die auf jeden Fall
nah. Ja, das sind ja auch hier, das sind ja Leute von X Reason to Care mit dabei, und genau, und der nimmt halt so in Camden, ich weiß nicht, ob er das derzeit noch macht, weil er gerade auch so ein bisschen andere Sachen macht, aber eine Zeit lang hat er auf alle Fälle ziemlich viel so in der Chemnitzer Region Bands aufgenommen und unter anderem die Sachen von Murmansk hat er auch alle aufgenommen und ja, haben halt nach Leuten gesucht, die das machen könnten und haben irgendwie uns so ein bisschen umgehört und dann kam irgendwann der Kontakt mit ihm zustande und wir haben vom Anfang an festgestellt, dass er einfach ein wahnsinnig entspannter und netter Kerl ist und dann haben wir das Ganze mit ihm durchgezogen und das war halt echt richtig gut, weil er hatte eine Engelsgeduld mit uns, ist halt wirklich immer nach Dresden zu uns gefahren mit seinem Bus und hat sein ganzes Equipment mitgebracht und ja, wir haben ihn
ausreichend... Hat im Proberaum auf der Couch geschlafen, der Arme.
Oh ja, wirklich, dass die eine Nacht hatte tatsächlich...
An der
ja.
Stelle auch nochmal Shoutout an Marcel, er ist ein unfassbar lieber und großartiger Mensch.
Marcel, ich, und ja, sehr guter, falls du das hören solltest, Techniker. Falls du das hören solltest, Marcel, ich vermisse dich auch wahnsinnig, ich würde wahnsinnig gerne einfach mal wieder mit dir abhängen. Ja, weil das war einfach wirklich eine richtig schöne Zeit. Wir haben ja dann auch mit Murmansk mal in Tschechien gespielt. Und das war auch so ein bisschen wie Klassenfahrt. Und ja, und genau, und mit ihm haben wir das dann aufgenommen. Und ja, war auf alle Fälle ziemlich, ziemlich cool. Und
wie lange hat es gedauert? So Pi mal Daumen?
Uff. Wir haben das über Wochenenden verteilt, oder Jakob?
Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es gerade gar nicht mehr.
Ich glaube, wir haben das über mehrere Wochenenden aufgeteilt. Ja. Ich glaube, wir hatten ursprünglich 4 Wochenenden geplant. Irgendwie eins fürs Schlagzeug, eins für den Bass, eins für die Gitarren und für den Gesang. Und ich glaube, dann ist es aber wesentlich mehr geworden, weil wir einfach dann immer so, ja, also wir sind...
Weil wir anstrengende Leute sind.
Ja, wir sind stellenweise halt auch ein bisschen perfektionistisch in der Band. Und wenn dann irgendwie der Take nicht so ganz sitzt, dann muss halt... doch nochmal aufgenommen werden und das ist so, oder wenn es sich nicht so anhört, als würde es jetzt mit genug Feeling gespielt werden, dann muss es auch nochmal auf. Also manchmal sind wir da auch sehr anstrengend, das geben wir auch gerne zu und deswegen ist mit uns zusammenarbeiten auch manchmal sehr kräftezehrend, aber wie gesagt, Marcel ist da, ich weiß nicht, das ist wirklich so ein Fels in der Brandung gewesen, der da einfach
total.
Das absolut. Alles mitgemacht hat.
Cool. Aber bei eurer Musik muss man auch ein bisschen perfektionistisch sein. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein 0815 Rotzepunk, wo man mal, wenn man sich halb vergreift, das nicht ganz so schlimm ist, sondern es ist ja schon sehr, also ich finde, man achtet da sehr auf die Details. Hier, eben was ich achte da sehr drauf und wäre es halt ein bisschen schade, wenn da irgendwie was komplett schief in der ganzen Songstruktur wäre.
Ich finde allerdings, dass es manchmal schade, dass uns das punkige, rotzige auch bisschen fehlt oder das, ich glaube, manchmal würde uns das besser tun, wenn wir irgendwie rotziger und punkiger werden, weil stellenweise sind wir dann doch sehr verkopft und manchmal denke ich mir so, ja,
man, vom Songwriting her jetzt.
Ja, schon, ich denke manchmal so, irgendwie, okay. Man könnte auch manchmal einfach ein bisschen lockerer sein, aber vielleicht würden wir dann auch einfach nicht mehr so klingen, wie wir das tun und ja, keine Ahnung.
Na gut, ihr wart ja, wenn irgendwann der ganze Scheiß noch vorbei ist, euch ja wieder mal zusammen hocken und dann. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass wenn jetzt absehbarer Zeit in den nächsten 2-3 Jahren mal ein neues Album raushauen werdet, dass es genauso klingen wird wie das erste. Das stelle ich mir bei euch einfach nicht vor, weil ihr seid bestimmt jemand oder seid eine Band, die sich weiterentwickeln wird.
Ja, wird. Also was ich tatsächlich auch gerade feststelle, was ich auch ein bisschen ja, irgendwie blöd finde, ist, dass man jetzt so merkt, dass die Einflüsse von außen kommen, so rum. Weil so die erste Platte, das war einfach wirklich so der ideale Zustand, weil du hattest keine Deadline, du hattest niemanden, der Erwartungen an dich stellt, du hast es halt in deinem Proberaum gemacht und irgendwie alle anderen haben zwar gefragt, na wann kommt denn mal was und du hast dir irgendwie 4 Jahre lang vertröstet, dass bald irgendwas kommt, aber es war wirklich einfach so, wir konnten halt einfach machen, worauf wir Bock hatten und wenn wir das lustig fanden, dann haben wir es gemacht oder manchmal haben wir es gemacht, weil wir es besonders cool fanden und jetzt ist es halt so, jetzt also zumindest ich muss mich da wirklich zügeln, da nicht so ans Songwriting zu gehen mit dem Hintergedanken, na, das muss jetzt noch krasser werden als das, was wir gemacht haben oder was erwarten jetzt die Hörer? Also vor allem so diese Erwartungen der HörerInnen, die man dann so im Hinterkopf hat, ich finde das relativ schwierig, das auszustellen und das ist dann plötzlich so ein ganz anderes Songwriting, wo man dann manchmal auch Sachen wegwirft, die man früher vielleicht genommen hätte. Einfach, weil man denkt, na, es ist jetzt irgendwie nicht gut genug oder es wird uns nicht gerecht oder es ist keine Weiterentwicklung und das, ja.
Also, ja, ich, Nee, ja, sorry, bitte. Erzähl ruhig.
Bitte, bitte. Nee, nee, ich hätte, wäre im Prinzip auch drauf eingegangen jetzt, aber erzähl mal, Jakob.
Ich hätte nur gesagt, für mich persönlich ist das gar nicht so das Ding. Also ich liegt vielleicht auch viel daran, dass ich mich aus so generell unseren, aber auch allgemein so Social Media sehr raushalte und da das Feedback auch gar nicht so krass mitbekomme. Das ist immer so, wenn im Bandchat mal wieder was erzählt wird, so dann, das ist so das, was ich davon mitbekomme, aber ansonsten bin ich da eher
raus. Ist wahrscheinlich raus. Auch wesentlich gesünder.
Ja, ich finde halt, für mich ist, das ist wie bei der ersten Platte eigentlich immer noch, für mich ist Songwriting immer noch das Schönste, wenn es irgendeine dumme Idee gibt, wo ich mir denke, das ist witzig und total bescheuert, das will ich machen.
Okay. Und wie ist es bei euch mit Songwriting? Weil ihr beiden seid ja mehr oder weniger, oder ihr seid die Sänger. Also die Frontsänger, kann man schon so sagen. Oder
ja.
wer kommt da mit einer Idee an? Oder setzt ihr euch gemeinsam in einem Proberaum, macht da was? Oder wie ist denn das?
Derzeit machen wir relativ viel zu Hause.
Oder wie war das, sagen wir mal so, zum ersten Album? Weil es ist ja jetzt ist es ja gerade wahrscheinlich ein bisschen komplizierter, oder?
Ja, derzeit ist es halt wirklich nicht so pralle, weil wir eigentlich eine Band sind, die sich treffen muss, um Ideen wirklich zu formulieren. Also es fällt uns schon relativ schwer, das jetzt über die Ferne zu machen. Und das war auch bei der ersten Platte im Prinzip so. Man hat sich so im Proberaum getroffen und dann, also man hatte natürlich manchmal auch so vorformulierte Ideen. Also vor allem Jakob macht relativ viel zu Hause. Ich bin eher so, dass ich dass bei mir im Proberaum kommt, wenn ich irgendwie mit den anderen zusammenspiele, dass mir dann irgendwie die Ideen kommen und dass ich dann denke, oh, das könnte man spielen und das könnte man spielen. Und zu Hause ist es eher so, dass ich irgendwas rumklimpere und mir denke so, ja, weiß nicht. Und Jakob ist da manchmal echt wie so eine Maschine, der irgendwie so einen Riff nach dem anderen raushaut, wo ich mir auch mal denke, wo nimmt er das alles her? Und aber tatsächlich ist es so, dass das Ganze, dass so das Endprodukt entsteht dann wirklich immer von uns Vieren. Da gibt halt jeder seinen Input dazu und da hat, finde ich, auch jeder so seinen eigenen Anteil. Und ja, also das ist tatsächlich auch so das, was ich am meisten so dran schätze, dass so dieses abgedroschene Sprichwort, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, aber in dem Fall ist es halt wirklich so, weil also keiner von uns Vieren könnte es, glaube ich, alleine so hinkriegen, was wir dann halt so machen. Und das Schönste dabei ist für mich dann eigentlich auch immer, dass es halt auch alles Freunde von mir sind, so mit denen ich das halt mache. Und das ist, glaube ich, irgendwie auch so der Aspekt, den ich dann am meisten dann immer daran schätze. Und ich glaube, das hört man auch dem Album an, dass das irgendwie so viele Leute sind, die halt irgendwie über das Album vielleicht auch so zu guten Freunden geworden sind.
Ja, auf jeden Fall kann ich das gut nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe es auch schon alles mal durchgehabt mit meiner alten Band und ich habe gerade eine coole Frage in meinem Kopf formuliert gehabt, die habe ich jetzt komplett vergessen. Egal. Ich will mal ein bisschen mehr ins Detail gehen wegen den ganzen Songs, weil ich habe ja, man kann ja Fanboy durch und durch, ihr wart meine Band 2020, weil alles, ein gesamtes Spotify-Algorithmus wurde von euch bestimmt.
Das ist sehr lieb, dankeschön.
Mir ist aber, und ich musste mich wirklich Anfang des Jahres zwingen, euch mal aus meiner Playlist zu löschen, damit ich mal was anderes höre. Oh Gott.
Also, es tut mir so leid für dich.
Nee, ich weine auch deswegen jedes Mal ein bisschen. Nee, aber ich habe wirklich seit langem nicht mehr so einen Enthusiasmus für eine Musik empfunden wie bei euch. Ich glaube, das letzte Mal, als ich das erste Mal im Leben Toe gehört habe, das war halt 4-5 Jahre vorher, war ich nochmal so enthusiastisch an euch halt. Und was ich einfach wissen wollte, weil ich habe ja so 2-3 Lieblingssongs auf eurem Album, das ist halt Cockroaches 2, Maps und halt Bathroom. Und bei Bathroom habt ihr ein Video gedreht. Das ist ja auch bei YouTube zu sehen. Und soweit ich noch weiß, hast du das, also habt ihr das alles natürlich gemeinsam gedreht mit noch ein paar Freundinnen wahrscheinlich. Und aber du hast das, Tom, mit den ganzen Effekten gemacht, weil die Effekte sind ja schon ein bisschen so das Herausstellungsmerkmal
des Videos, würde ich fast sagen. Oh, dieses Video, das ist echt, das ist auch immer so eine Geschichte. Ist das eine
Bürde für dich oder wie?
Nee, aber ich habe mir das Video tatsächlich, nachdem es dann rausgekommen ist, sehr, sehr, sehr selten angeschaut, einfach weil ich es schon so häufig gesehen habe. Also wir haben das mit einem Freund zusammen gemacht, und zwar mit Toni Petraschk, der ist Fotograf in Berlin, und also ihr könnt ihm auch alle gerne auf Instagram folgen, er macht da auch sehr gute Arbeit, zum Beispiel fotografiert er manchmal für Mare Liberum und okay. Ja, und der hat uns da unterstützt bei Kameraarbeit und vor allem bei Licht, weil ich damals so von wie setze ich Licht richtig, hatte ich noch nicht so viel Ahnung. Und halt, ja, weil er auch professioneller Fotograf ist, hatte der jetzt auch ein bisschen mehr Ahnung vom Film als ich. Jetzt auch nicht, als Fotograf jetzt auch nur eingeschränkt, aber es hat doch mein Wissen nochmal übertroffen. Und ja, wir haben das mit meiner alten DSLR gefilmt und alle möglichen Spots, die wir so cool fanden, dafür angesteuert und hatten halt diese Idee, dass wir immer von Greenscreen zu Greenscreen springen. Und ich habe mich dann tatsächlich irgendwie 2 Monate vorher in dieses Thema eingearbeitet. Was ist ein Greenscreen? Wie bearbeite ich den? Und wie gehe ich in After Effects damit um? Und habe mich dann irgendwie 2 Monate lang in After Effects eingearbeitet. Und dann saß ich tatsächlich an nichts anderem als an diesem Video, was stellenweise auch wahnsinnig anstrengend wurde. Aber ich hatte halt zu dem Zeitpunkt tatsächlich einfach eine Deadline und wir haben die dann, glaube ich, auch 3-mal verschoben, weil ich nicht rechtzeitig fertig geworden bin. Und am Ende konnte ich dann auch nicht alle Fehler ausbügeln. Das ist so, manchmal gucke ich mir das, also wenn ich das Video angucke, dann sehe ich eigentlich auch immer nur die Fehler, die ich übrig lassen musste.
Ah, der Zeit. Schmerzhaft.
Ja, aber das bist ja du kennst jedes Detail,
ja,
jeden einzelnen Frame wahrscheinlich,
ja,
oder so. Deshalb,
ich höre auch gerade so einen Podcast, ich höre gerade diesen Podcast minutenweise Matrix, wo die dann halt auch so die Matrix teilweise Frame für Frame durchskippen und dann irgendwie auch so Fehler finden, aber dann halt auch immer wieder sagen so, naja, wenn du den Film normal schaust, siehst du das halt nicht. Und das rede ich mir dann auch einfach immer ein, dass ich mir sage, wenn jemand das Video halt schaut, dann sieht er das nicht. Aber ja, tatsächlich habe ich das halt alles alleine geschnitten und bearbeitet, so meinem damaligen Kenntnisstand nach. Und es ist auf alle Fälle ordentlich geworden und ich finde so für unser erstes Video ist es, also es ist zumindest mehr als eine Proberaum-Performance. Und ja, also, und ich glaube, unsere Idee, die wir so da hatten, ist auch erkennbar. Und ja, also wir hatten schon so den Anspruch, jetzt keine stinknormale Proberaum-Performance zu machen, sondern schon halt irgendwas Besonderes, weil wir schon irgendwie immer bei vielen Sachen, die wir haben, so den Anspruch haben, naja, es muss eigentlich ein bisschen über das, was man normalerweise kennt, so ein bisschen hinausgehen. Und ja.
Nee, aber es sieht man auf jeden Fall, dass da sehr, sehr viel Arbeit drin ist. Also ich war, als ich das erste Mal gesehen habe, auch wirklich so ein bisschen platt, und weil ich noch wusste, wir sind ja zusammen in einer WhatsApp-Gruppe,
ja,
mit Tom und ich, und da hat er schon vorher so geschrieben, dass er halt sich seit Monaten mit dem ganzen Füllefans beschäftigt, und dann, ja, das war schon beeindruckend. Also ich finde das wirklich, weil ich hab's ja, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil ich einfach Geduld für sowas hätte. Also das ist für mich, glaube ich, wo ich den Hut vor dir ziehe, die Geduld zu haben.
Ich könnte das auch nicht.
Ich saß wirklich so diese 3 Monate. Ich meine, ich gehe auch noch nebenbei arbeiten, aber es gab halt so eine Zeit, da bin ich morgens aufgestanden, dann bin ich auf meine Lohnarbeit gegangen, dann hatte ich Feierabend, dann bin ich nach Hause gegangen, habe ich mich an den Rechner gesetzt, habe bis spät abends geschnitten, bin schlafen gegangen und habe zwischendurch immer sehr, sehr viel Mate getrunken. Ich hoffe auch noch irgendwann, dass ich von einer bestimmten Mate-Marke, die ich da konsumiert habe, gesponsert werde, weil ich habe wahrscheinlich mehrere Kästen leer getrunken, aber ich war wirklich so die ganze Zeit und auch immer, wenn ich...
Wir sind hier transparent und wir haben... Welches warst du?
Was hast
du
getrunken? Ich habe tatsächlich Mio-Mio-Mate getrunken.
Und ist auch die beste,
ja, finde ich. Aber tatsächlich, ich habe diese Sorte getrunken, wo immer 90% der Leute sagen, dass sie die furchtbar finden, nämlich Bananen-Mate.
Okay, mein Abscheu ist unermesslich.
Damit ist es auch bewiesen, so 2/3 hier zum Beispiel finden die scheiße, ich finde die halt super lecker. Ich mag halt auch alle Sorten von Mio Mio, ich bin da wirklich ein bisschen Fanboy. Ich finde alles von denen großartig, deswegen Mio Mio, falls ihr das hört, bitte sponsert unsere Band.
Von Chat auf Space Drum, so das Logo von Mio Mio drauf.
Ja, genau. Da hätte ich Bock. Aber ja, immer wenn ich auch frei hatte und so, oder ich weiß noch so, dann war irgendwann mal ein Konzert im AZ Conny von La Petite Mort, Little Death, die man auf alle Fälle auch mal auschecken sollte, weil die wahnsinnig gute Musik machen. Und da wollte auch Tom mich dann mitnehmen zu dem Konzert, meinte, ja, komm doch. Und ich meinte so, nee, ich muss zu Hause bleiben und das Video weiterschneiden. Und dann habe ich zu ihm gesetzt und habe dann weitergeschnitten. Und er meinte dann so, ja, war echt schade, dass du nicht da warst. Und ich so, ja, aber das Video muss ja fertig werden.
Ja. Ich mache alles für die Band.
Ja.
Nee, aber echt cool. Und noch, was ich heute beim Hören, lustigerweise, ich habe das Album jetzt wirklich seit Anfang des Jahres, Ende des letzten Jahres nicht mehr gehört und wieder jetzt seit 3 Monaten, 4 Monaten wieder mal gehört. Und da sind mir sogar Details aufgefallen, die mir vorher nie aufgefallen sind.
Okay.
Und zwar, jetzt geht's wieder wirklich in den tiefen Talk. Wahrscheinlich wisst ihr das gar nicht mehr so wirklich. Es kann ja auch sein. Und zwar bei Cockroaches 2, da ist am Ende dieser Chor, sage ich mal, der Chorgesang. Haben da auch Frauen mitgesungen?
Ja, meine Schwester hat da mitgesungen.
Das ist mir zum ersten Mal heute aufgefallen. Verrückt.
Ja, meine Schwester hat bei allen Chören mitgesungen und bei der letzte Song.
Bei Doc Ears.
Doc Ears, genau. Das ist auch meine Schwester.
Das ist auch eine Frauenstimme. Ja. Ist mir halt wirklich zum ersten Mal aufgefallen. Ich hab das beim zweiten Song gehört und dachte ich mir, es musste aufpassen, dass irgendwo, obwohl eine Frau irgendwo auftaucht.
Ja, meine Schwester ist halt wirklich eine fantastische Sängerin. Und okay, cool. Ich glaube, es gibt irgendeinen Marietta-Song. Ich weiß gerade nicht, auf welchem Album der ist, aber es gibt einen Marietta-Song, wo sie auch eine Frauenstimme mitverwenden, wo halt eine Frau mitsingt in dem, oder ja, halt, und genau, und dann, das fanden wir wahnsinnig schön, und dann haben wir halt überlegt, ob das auch zu einem von unseren Songs passen könnte, und tatsächlich haben wir dann ein bisschen rumprobiert. Ich glaube, meine Schwester hat dann, die kam dann halt mal einen Tag vorbei, also die Vocals haben wir dann auch in Chemnitz aufgenommen bei Marcel im Proberaum. Mhm. Weil er sich das da ein bisschen eingerichtet hat und weiß da irgendwie ein bisschen besser.
Und damit er nicht immer nach Dresden
kommt. Ja, ich glaube auch deswegen, damit er nicht immer nach Dresden kommt, weil zu dem Zeitpunkt, wir hatten glaube ich ja nur 4 Wochenenden geplant, ich glaube zu dem Zeitpunkt hatten wir das Kontingent schon lange überschritten, und dann wie gesagt, na gut, dann, wenn es halt nur um die Vocals geht, dann müssen wir auch nichts schleppen und dann können wir auch mal hinfahren, und dann sind wir zu ihm nach Chemnitz gefahren, und da kam dann an einem Tag, kam dann auch mal meine Schwester mit vorbei, hat dann so ein paar Sachen eingesungen, und dann haben wir so geguckt, okay, wo passt das jetzt? Und bei den Chören, also an dem Tag haben wir auch gleich die Chöre gemacht, hat sie dann halt auch mitgesungen. Und das, also wie gesagt, meine Schwester, die ist halt super musikalisch, ich würde auch einfach sagen, die ist musikalischer als ich, weil die spielt wahnsinnig viele Instrumente und die kann halt auch fantastisch singen, und das war auch so, ich habe ihr irgendwie die Melodien so 2-3 Mal vorgesungen und sie konnte die halt sofort nachsingen, also das ist halt, ja, so
crazy. Nee, das ist für mich so ein, war für mich so ein Aha-Moment, als ich zum ersten Mal, man muss ja fairerweise sagen, Tom hat mir die manche Lieder vorher geschickt, bevor das Album überhaupt draußen war, und da war Cockroaches 2, da habe ich ihm, glaube ich, innerhalb von 2 Sekunden geschrieben, Alter, diese Chöre, ich gehe hier gerade fest. Weil ich lieb ja sowas, ich liebe ja so, wenn es dieses, ich mag. Also man kann zwischen Chöre und Chöre gibt es einen Unterschied, finde ich. Also es gibt ja halt diese normalen Chöre, die man halt kennt aus Kirche und Co. Aber ihr habt diese, ich sag's mal, Lo-Fi-Chöre gehabt. Kann man das so sagen? So die DIY-Lo-Fi-Chöre sind das.
Ja, so die ein bisschen Crew-Shout-Chöre. So.
Crew-Shout, das ist ein perfektes Wort, ja. Danke.
Nur halt nicht geschautet, sondern gesungen im Endeffekt.
Das habe ich gesucht, Crew-Shout, genau, so in der etwa. Und ist halt sehr räumlich alles, und das liebe ich halt. Bei Maps ist ja auch krass am Ende. Bei Maps muss ich noch eine Anekdote erzählen. Und zwar, ihr habt ja, haben wir erst erzählt, in Bautzen gespielt. Und neben mir stand Marie, die hast auch schon ins Gespräch kurz gehabt. Eine gute Freundin von mir und auch eine Bandkollegin von mir. Und die stand halt neben mir, und ich habe halt Maps gespielt. Am Ende halt gesungen, halt alle 4 zusammen. Und da wart ihr vorbei, und sie dreht sich zu mir und meinte, ey Alter, ich hätte gerade echt heulen können. Das fand ich irgendwie schön, weil ich habe auch gedacht so, ja, das ist schön. Sowas hört man sehr, sehr selten.
Das ist wirklich schön, ja.
Das ist echt. Ja, und was ich halt schon immer, ich bin ein bisschen interviewmäßig, komme ich schon rüber, habe ich gerade festgestellt, aber nö, ist wahrscheinlich auch ein bisschen
gut, für mich. Gut.
Ja, aber trotzdem. Aber es sind doch so für Fragen, die mich schon seit über einem Jahr beschäftigen. Ihr singt ja auf Deutsch und auf Englisch. Und wie kam das? Oder warum? Oder weshalb? Also ist ja schon sehr prägnant, finde ich. Ist auch nicht, oder ist das eher so ein, kam das natürlich?
Na, also es gibt tatsächlich so einen Leitsatz in unserer Band, der ist halt, wenn es geil ist, ist geil. Und damit ist halt, damit segnen wir halt manchmal so Passagen ab. Und wenn halt alle das cool finden, dann machen wir das so. Und ich glaube, so kann man das auch ungefähr bei unserem Gesang sagen. Ich habe halt so vor Twins habe ich relativ viel so Singer-Songwriter-Kram gemacht und vieles davon auch auf Deutsch. Und irgendwann konnte ich es einfach nicht mehr hören. Und irgendwann, also mittlerweile ist ja auch der Markt an deutscher Musik so überflutet, auch mit so vielen wahnsinnig furchtbaren Sachen, wie zum Beispiel deutsche Popmusik, die dann irgendwelche, oh wo dann irgendwelche Sampler veröffentlicht werden, von wegen hier deutsche Poeten, wo ich mir so denke, so, nee, ihr seid irgendwie keine Poeten, so, das wird halt alles von den gleichen 2, 3 Songschreibern geschrieben und einfach dann immer irgendjemand anderem auf den Leib gedrückt, der ist dann, naja, egal. Also, aber jedenfalls, so, ich habe irgendwann dann so mich da dann doch von deutscher Sprache eher abgewendet, weil ich es nicht mehr so cool fand. Und dann haben wir, glaube ich, den Großteil erstmal auf Englisch gemacht. Und dann haben wir aber gedacht, na gut, wenn manchmal halt was Cooles in Deutsch bei rumkommt, dann machen wir das halt auch einfach so, wenn es halt irgendwie passt. Und dann haben wir das halt einfach so gemacht. Also, oder ich weiß nicht, Jakob, ja. Wie hast du das irgendwie?
Ich selber habe ja auch, glaube ich, nur auf Englisch geschrieben. Ich finde es auch immer für mich persönlich sehr schwer, auf Deutsch zu schreiben. Einfach weil vieles auf Englisch weniger peinlich klingt. Hm.
Und Tokotronic zu zitieren.
Aber es gibt halt auch, wenn man sich zum Beispiel Captain Planet anhört, die schaffen es, Sachen so schön rüberzubringen auf Deutsch, dass es halt so, manchmal gibt es einfach Dinge, die auf Deutsch sehr viel prägnanter oder sehr viel ja auch indirekter ausgedrückt werden können, wo du eben nicht so dieses Direkte vom Englischen hast, sondern auch ein bisschen lyrischer werden kannst. Ich glaube, das ist halt auch eine Stärke, die Deutsch durchaus hat.
Ich hab das Gefühl, wenn ich es höre, dass die englischen und deutschen Passagen jeweils eine andere Dringlichkeit haben.
Uff. Von der Message her. Habe ich noch nicht so drüber nachgedacht.
Wahrscheinlich interpretiere ich gerade, wie ist denn das bei euch, wenn ihr Texte schreibt, schreibt ihr damit wirklich so über Themen oder mit Hintergedanken oder macht ihr so nach dem Prinzip, wir bilden einfach oder wir bauen uns einfach noch eine schöne Spur, eine instrumentale Vocalspur mehr oder weniger, die halt mit schönen Worten geschmückt
ist. Ich glaube, Tom hat viel von den Texten zuerst gehabt und ich habe mich dann eher so ein bisschen daran orientiert.
Okay.
Also ganz kurz, ja, ich glaube, diese Dringlichkeit, um da noch kurz zu bleiben, ich glaube, also vielleicht ist das für dich auch einfach so, weil halt Deutsch deine Muttersprache ist und du das deswegen vielleicht ein bisschen anders wahrnimmst, weil das dann, also vielleicht wirkt das für dich dann einfach mehr oder halt irgendwie prägnanter, weil es, ja, weil es irgendwie, weil du es nicht erst im Kopf übersetzen musst, so.
Stimmt, oder? Kann auch sein, ja. Aber es ist halt, finde ich halt schon sehr, also für mich prägnant, dass ihr halt einfach wild hin und her wechselt, auch teilweise innerhalb der Sätze, glaube ich, oder? So innerhalb von ein, zwei Zeilen wechselt ihr immer von Englisch auf Deutsch und dann wieder zurück.
Ja, mit weiter, cool. Weiter zum Beispiel.
Ach so, ja.
Das
ja,
ist auch gut. Was stimmt, auf Englisch überhaupt nicht funktioniert hätte, aber so funktioniert das halt. Also zumindest von einem deutschen Publikum funktioniert das halt. Hm.
Ja, further klingt wahrscheinlich nicht ganz
näher. Ja, das klingt halt doof, ne? Aber ja, weiter hat halt so dieses...
Ja, das stimmt, da hast du recht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und habt ihr es doch, also ja, der Marcel hat es dann gemixt und gemastert. Wie war es denn? Wie ist dann weitergegangen?
Marcel hat es aufgenommen und dann haben wir es nach Leipzig zu Magnus gegeben, in die Lala Studios. Und der hat es dann gemixt und gemastert und der.
Ah, okay.
Ja, also Magnus hat halt auch einfach zwei goldene Produzentenhände, ne? Der hat ja, also der hat ja auch schon Stuff, also er hat zum Beispiel auch Lör gemixt und gemastert. Also ich weiß nicht, ob er es gemastert hat. Auf alle Fälle hat er es abgemischt von Lör, die Sachen. Und also ich glaube, daran haben wir uns auch so ein bisschen orientiert, weil Lör haben ja auch zumindest ihre erste EP, und bei dem Album bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ihre erste EP haben die nämlich auch einfach mit Freunden aufgenommen, in ihrem eigenen Proberaum, glaube ich. Und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, das erste richtige Album von denen vielleicht sogar auch. Und dann haben sie es nur zum Abmischen halt Magnus gegeben. Und es hat natürlich einen fantastischen Sound, ne? Also schon die erste Lör-EP klingt ja einfach richtig gut. Und ich glaube, das war dann auch so, dass wir gesagt haben, so, naja, bei ihm ist es auf alle Fälle in guten Händen. Und der hat ja auch einen fantastischen Job gemacht, so.
Das auf jeden Fall. Absolut. Es wirkt auf jeden Fall nicht überproduziert.
Ja. Er hat auch ganz viele Kleinigkeiten dann noch hinzugefügt.
Ja.
Also tatsächlich ist einfach echt krass, muss man ihm auch sehr hoch anrechnen. Also nicht alles, was da coole Ideen sind, kam von uns. Also der hat da wirklich noch einiges rausgeholt, was ich nicht erwartet hätte. Das ist ziemlich, ziemlich geil.
Cool. Ja, der hat an manchen Stellen zum Beispiel noch so ein paar sehr, sehr dezente Synths eingespielt, die...
Okay,
das ja, es gab halt so ein paar Stellen, da hat er dann einfach selber festgestellt beim Abmischen, irgendwie ist das ein bisschen leer. Und dann hat er da noch so ein paar Soundflächen drunter gelegt und plötzlich war es halt viel, viel voller. und nochmal so, ja, nochmal eine Ebene, ja, tiefgreifender so.
Ja, das sind halt solche subtilen Sachen, die man wahrscheinlich, wenn man es nicht weiß, einfach nie hört, aber wenn sie weg wären, würde man es merken.
Ja, genau, ja, auf alle Fälle.
Ja. Ja, und dann habt ihr es, aber ihr habt ja ohne Label gemacht, oder? Bloß über, oder habt ihr ein Label direkt? Dieses Tough Love Records, ist das?
Through Love Records. Also.
Through Love, ich sag mal Tough
Love. Naja, also wir haben die ganze Produktion des Albums haben wir im Prinzip selber finanziert und wir haben dann nur den Vertrieb haben wir uns dann und halt für die Vinylpressung, also für die Vinylpressung und den Vertrieb der Vinyls haben wir uns dann halt mehrere Labels gesucht, die sich dann da reingeteilt haben, ja.
Man muss das irgendwie auch so machen, dass das irgendwie Europa und dann Asien und
ja,
das
ja, sind genau.
Andere Sachen, oder?
Ja, und da hat sich Tom tatsächlich damals wahnsinnig reingehängt. Der hat das, also stellenweise, im Prinzip, was ich so mit dem Video gemacht hat, also deswegen in unserer Band ist halt alles, finde ich, relativ gut aufgeteilt, was ich so zum Beispiel mit dem Video gemacht habe, wo ich mich halt so reingestürzt habe, das hat Tom dann damals bei der Labelsuche gemacht und hat dann halt wirklich so, stellenweise war das wie so ein Zweitjob, dass er sich da hingesetzt hat und halt Leute angeschrieben hat und ja, Tom hat halt auch einfach so eine super soziale, kommunikative Art, dass der einfach, ja, irgendwie, der hat so ein Händchen dafür, Menschen von seinen Ideen zu überzeugen, was ich auch immer faszinierend finde, weil manchmal überzeugt er mich auch von Ideen, von denen ich eigentlich nicht überzeugt bin. Aber er hat da irgendwie, ja, er ist einfach so da, er hat irgendwie so diese soziale Ader und der hat dann einfach dafür gesorgt, dass wir sehr viele gute Anlaufstellen bekommen haben und dann sehr viele gute Partner im Boot hatten, mit denen wir das dann umsetzen konnten.
Cool. Aber trommelt der genauso wild, wie er live trommelt bei Probe, oder ist er da ein bisschen dezent?
Boah, das ist, ich glaube, das ist einfach so eine Schlagzeugerkrankheit. Das wirst du ja wahrscheinlich auch selber wissen. Aber das ist
ja
wirklich, manchmal schreien wir ihn an, dass er jetzt mal aufhören soll.
Aber er ist jetzt nicht so emotional intensiv dabei wie bei einer Live-Show. Also ja. Er ist jetzt nicht so, dass er, wie bei einer Live-Show, wenn er dann plötzlich steht und so
ein Kram. Ja, das ist
das passiert eher selten, glaube ich.
Ja, ja, ja.
Aber ich folge ihm ja auch auf WhatsApp, sag ich schon, auf Instagram und dann lädt er ab und zu mal auch so ein Video, wenn er irgendwelche Schlagzeugdinge covert, hat es irgendwie letztens mal einen Idol-Song gecovert.
Genau.
Ja.
Und da denke ich mir jedes Mal, Alter, du stirbst doch halt danach. Also, ich habe ja zweimal live gesehen und in Dresden weiß ich noch, da kam er von der Bühne und da stand er halt hinten beim Merch und da wollte ich mit ihm reden und habe ich richtig gemerkt, wie er zwischen den Worten noch Luft holen musste. Weil er einfach so dermaßen durch war, aber es macht auch Spaß,
ihm zuzusehen. Es macht super viel Spaß, deswegen stehe ich auch wahnsinnig gerne einfach mit dem Rücken zum Publikum, einfach damit ich Tom zuschauen kann, während er spielt. Ich das auch immer total genieße.
Vollkommen verständlich, der ist halt wirklich, das ist ein Tier.
Das ist wirklich ein Tier. Das ist auch, manchmal ärgert mich das tatsächlich so ein bisschen, weil so Leute irgendwie, deren Meinung ich schätze, hören so die Platte und sagen dann immer zu mir so, boah, ja, Schlagzeuger ist ja richtig krass. Und ich bin dann immer so, ja, wir anderen haben auch zu der Platte beigetragen. Aber ja, er macht seinen Job sehr, sehr gut, ich weiß.
Das muss man leider Gottes zugeben. Also ich ist wahrscheinlich so die Bürde, dass das, aber
ich kann damit
gut leben. Ich verstehe es auch. Ich habe ja auch eine der ersten Sachen, die ich auch Tom damals geschrieben habe, dass der Schlagzeugsound einfach auch fantastisch ist. Das ist für mich so ein, da achte ich auch wirklich bei Alben drauf oder bei Recordings drauf, wie der Schlagzeugsound ist, ob der vielleicht am Ende sogar quantisiert ist oder irgend so oder irgendwas damit gemacht wurde. Und es klingt halt wirklich sehr rough und sehr, also wirklich so live. Es hat ein Live-Feeling für mich. Generell die ganze Platte hat ein Live-Feeling für mich.
Ja,
habt ihr es live eingespielt oder? Nee, Track by Track.
Genau, wir haben es nicht live eingespielt, obwohl wir das wahrscheinlich, also wir haben uns schon überlegt, dass es in Zukunft eigentlich ein cooler Prozess wäre, das live einzuspielen, weil tatsächlich das, glaube ich, dann auch das richtige Gefühl vermittelt. Ja. In dem Fall haben wir es jetzt nicht gemacht, aber wir haben nicht auf Klick gespielt und ich glaube, das hört man halt.
Das hört man. Das wollte ich, das wäre nämlich auch eine Frage von mir gewesen, die gekommen wäre, ob ihr auf Klick gespielt habt und das hört man wirklich. Das ist, also klar, man muss halt wirklich dann schon mit Metronom daneben sitzen, um zu merken, dass vielleicht mal dort ein Schlag weniger ist oder langsamer ist, aber man merkt diese Lebendigkeit in der Musik.
Ja, danke.
Das merkt man auf jeden Fall.
Das war aber auch so ein bisschen unserer Faulheit geschuldet, weil wir waren dann irgendwann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir müssten jetzt Click-Tracks erstellen für die einzelnen Songs. Und ich meine, du kennst ja die Musik, ne? Das ist dann irgendwie so, okay, das geht jetzt so so und so viele Sekunden ist das irgendwie so und so viele Beats per Minute und dann ja, wechselt es wieder und dann wechselt da der Takt und dann ist es nicht mehr irgendwie 120 BPM Vierviertel, sondern Dreiviertel und dann ist es wieder so. Und also das war dann auch, wir haben dann auch irgendwie gesagt so, boah, nee, das ist auch echt viel Arbeit. Ich weiß noch, ich hatte mich da an, glaube ich, 2 Click-Tracks gesetzt und habe das dann Tom geschickt und meinte, hier, überprüf das mal. Und er meinte dann auch, irgendwie hat sich das so ein bisschen angehört und meinte dann nur noch, na nee, wir lassen das sein, wir spielen nicht auf Klick, wir kriegen das schon hin.
Aber ich glaube, es hätte auch der Platte nicht gut getan, auf Klick aufzunehmen.
Genau. Ja, aber am Ende war er auch derjenige, für ihn war das natürlich am einfachsten zu sagen, wir spielen nicht auf Klick, weil er muss sich ja an niemandem orientieren. Wir mussten uns ja dann nur an ihm orientieren.
Aber er muss auch gut vorlegen, also das ist schon nicht so einfach.
Ja, das stimmt schon,
Hattet ihr Guide-Tracks aufgenommen vorher oder hat Tom wirklich ins Blaue reingespielt?
Ich glaube, er hat ins Blaue reingespielt.
Ich bin mir da nicht mehr so sicher.
Mit Aufnahmen,
ich dachte, oder?
Hatte er auf Demo-Aufnahmen? Ich glaube nicht.
Ich glaube, er hat sich
Hat jemand in der Guide-Spur mitgespielt im Hintergrund oder so?
Nee, das nicht. Nee. Ich glaube aber, er hat sich die Demos halt immer angehört und dann irgendwie danach entschieden, wie schnell er das jetzt spielt oder ob er es vielleicht noch ein Stück schneller spielt. Ich glaube auch so, bei 1-2 Songs haben wir dann auch festgestellt, dass die eigentlich schneller sein müssen. Deswegen ja.
Und jetzt mal, weil ich finde immer, der kommt ein bisschen bei euch zu kurz, der Steffen, der hat vor allem auch ein sehr, sehr wichtiger Teil eurer Band.
Ja, weil, auf alle Fälle.
Weil der Bass ist natürlich auch eine Macht, finde ich. Also alleine vom Sound her, er spielt ja Pick, oder? Er spielt mit Pick.
Ja, genau.
Das hört man vor allem, aber er hat auch immer eine dezente Zerre drunter, das mag ich auch sehr gern. Und ich finde, wenn man euch live sieht, er strahlt eine gewisse Ruhe aus.
Ja, auf alle Fälle.
Die ihr drei überhaupt nicht habt.
Ist er auch im Proberaum. Also, wenn ich und Tom, also Gitarristen Tom, manchmal sehr emotional sind, dann ist auch Steffen meistens so der Ruhepol, der erstmal, hey, lass mal kurz einen Schritt zurückgehen und irgendwie von außen den Blick drauf haben und ist alles nicht so wild. Und ich glaube, Steffen sorgt auch dafür, dass wir uns nicht an die Gurgel gehen manchmal.
Ja, sowas braucht man unbedingt, so ein Mediator innerhalb einer Band. Das ist ganz wichtig.
Ja, und das mit dem Bass-Sound, das also auf alle Fälle, das ist so, also Steffen macht sich wahnsinnig viele Gedanken um seinen Sound und schraubt da auch sehr oft dran rum. Hat da halt wahnsinnig viel Ahnung davon er lässt es auch einfach immer geil klingen. Er weiß auch immer genau, okay, ich bestelle mir jetzt irgendwie das und das Effektgerät und dann stelle ich das so und so ein und dann habe ich eine geile Zerre und die Zerre, die setze ich bei der Stelle ein und da lasse ich den Bass ein bisschen ruhiger werden und er ist auch einfach ein wahnsinnig guter Bassist und du hast schon recht, so das ist in Bands ist das immer so ein Thema, was immer nicht so ganz zur Sprache kommt, aber ich finde schon, man hört auch einfach, weil eigentlich gibt es immer nur so diese, entweder du hast einen richtig geilen Bassisten oder du hast einen Bassisten, der egal ist. So, selbst wenn der Bassist schlecht ist, so meistens kann er irgendwie noch so einigermaßen einen Ton immer zum Beat spielen und dann ist es aber dann halt auch egal. Und bei Steffen ist es halt so, das macht es halt auch einfach aus. Also ich habe das dann auch vor allem beim Recording gemerkt, dass er halt ganz oft dann auch einfach so eine gegensätzliche Tonart zu meiner spielt, die aber dafür sorgt, dass der Sound halt viel, viel reicher wird. Also er sorgt einfach dafür, dass es viel voller klingt und dass da viel mehr Harmonien noch mit reinkommen, die man, also mir fällt das auch manchmal überhaupt nicht auf und dann merke ich es beim Recording und denke so, ach krass, der spielt da irgendwie, weiß nicht, zum Beispiel die parallele Molltonart und deswegen klingt das da an der Stelle auch einfach so gut, weil da halt noch so dieser Sub-Bass noch mit reinkommt und so, also ja. Deswegen.
Und dann hat er natürlich so geile Sachen wie bei, lass mich nicht, Leute, Hauses 2, das Bass-Schlagzeug.
Ja, das ist super.
Oh ja.
Ich liebe es so sehr. Es ist so fantastisch.
Das ist krass. Und ich glaube, ja stimmt, ist das mit dem, wo er mit Slide reinkommt? Oder welcher Song ist denn das? Da gibt es noch einen Song, wo kommt der mit Slide irgendwie rein? Das ist auch ziemlich cool. Ist das Leibe?
Warte mal, es ist du, dum, 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 di, du,
ja, ja.
Dum, dum, di, du, di, du. Das ist Dog Ears.
Dog Ears, stimmt, am Ende, genau. Da kommt ja so ein schönes Slide rein, das mache ich auch gern.
Müssen ihn nur noch dazu bringen, dass er irgendwann mal slappt. Nein, das, natürlich
dann, aber
nicht.
Aber ganz ehrlich, dann slapp ich euch, ey.
Ja, wer slappt, dem werden die Finger abgehackt, deswegen.
Das sollte man generell nicht machen, slappen mit dem Bass. Das finde ich ganz verboten. Ja.
Wirklich? Ich glaube, das kann total witzig sein. Für so einen weirden, jazzigen Part, wenn du das einfach random mit reinschmeißt, ist das, glaube ich, super witzig.
Ah, ich weiß nicht. Keine Ahnung.
Ah, ja, ich bin auch ein bisschen bei Tom.
Ich bin da auch, das ist auch generell so, dass Tom mich ganz oft beim Songschreiben auf dem Boden der Tatsachen zurückholen, weil ich keine Hemmschwelle für Peinlichkeiten habe.
Ja. Na, du bist ja auch auf dem Cover von der Zeit.
Jetzt kann ich es mir erlauben. Das ist mein Argument für jeden peinlichen Part.
Ich bin ja der Coverboy.
Wer war hier Coverboy? Du oder ich?
Ich bin das Gesicht der Band. Seid ruhig.
Ich hoffe, ganz ehrlich, ich hoffe nicht. Das wollte ich nie sein. Das möchte ich auch weiterhin nicht.
Nee, das ist, aber ich fand's halt so witzig. Und vor allem, da gibt's noch so irgendeinen Post, da hat irgendjemand das Cover auf ein T-Shirt gedruckt.
Das war mein Vater. Mein Vater und meine Mutter haben sich tatsächlich, weil sie das Bild so schön fanden, T-Shirts davon bestellt. Und ich, es war ein bisschen so, oh Gott. Und gleichzeitig war es unfassbar süß. Und dann ist durch Zufall, weil ich das mit der Band teilen wollte, dieses unglaublich süße Foto von meinem Dad entstanden. Ich habe ihn gefragt, ob das im Internet geteilt werden darf. Und er war so, ja, meinetwegen. Und ich weiß nicht, ich fand das so putzig.
Ja, das ist super. Also das ist echt so ein Lächeln-Ding. Da freut man sich.
Ja, auf alle Fälle.
Ah, dass dein Dad ist, das ist schön. Das gefällt mir. Und jetzt habt ihr die Platte nochmal neu pressen lassen.
Ja, genau, cool. In gelber Farbe, also beziehungsweise das Cover halt.
Und das nervt mich, weil ich dachte, eigentlich muss ich mir die nochmal bestellen.
Bist du so ein Completionist?
Jein, ja, schon. Aber dann denke ich mir auch gleichzeitig, ich habe die Platte ja erstens schon und zweitens, die würde es ja jedem wegnehmen, deshalb mache ich es nicht. Aber eigentlich, ein bisschen Hass von mir ist da schon dabei.
Es ist auch total absurd, dass, also, ja, keine Ahnung, für uns ist so, glaube ich, krass, dass das gerepressed wird.
Ja, ich finde es auch so irgendwie.
Innerhalb von einem Jahr oder so.
Ich bin dann auch immer so, warte, aber da interessieren sich Leute so sehr dafür, dass wir das jetzt nochmal pressen. Das ist so.
Aber es ist schon draußen oder ist es noch vorbestellbar? Also seid ihr noch im Vorbestellungsmodus oder schon draußen? Weiß ich gerade nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Ich weiß es gerade auch nicht. Und wahrscheinlich, wenn unsere Bandkollegen das hören,
dann. Geht auf die Homepage oder auf die Instagram-Seite auch wie immer und holt euch dann. Das, oder über Through Love kann man das doch bestimmt erwerben, oder? Ist das wieder Through Love?
Ja, genau.
Okay, cool.
Also man kann es dann auch in unserem eigenen Shop erwerben. Der wird gerade noch so gebastelt, aber der sollte eigentlich bald dann auch online gehen.
Müsste eigentlich schon
sein. Achso, der ist, ja, stimmt.
Müsste schon fertig
ja,
sein.
Ja, es fehlen, glaube ich, nur noch so ein, zwei Fotos, die ich noch nachreichen muss. Aber ja, stimmt, unser Shop ist ja auch schon online. Kann man über Bandcamp, kann man dann auch das... Ja, kann man sich dann.
Weißt du, wie furchtbar das klingt, wenn du das Wort unser Shop sagst? Mein
Gott. Naja.
Das ist mir furchtbar unangenehm.
Ist genauso wie wenn ich sage, ich habe jetzt einen Podcast. Das ist auch super unangenehm.
Das kann ich mir vorstellen.
Es ist richtig unangenehm. Jedes Mal schüttelt es mich da so ein bisschen.
Kommt halt, glaube ich, auch immer drauf an, irgendwie, wo du dich bewegst. Ich glaube, so in manchen Gruppen, wenn du da irgendwie sagst, ich habe einen Podcast, sagt irgendjemand so, ach, nur einen?
Ja, wahrscheinlich das nächste. Wahrscheinlich, wenn es wieder mal so weit ist, dass ich irgendwo meine beste Freundin in Berlin besuche und wir gehen in irgendeinen scheiß Laden da und dann sage ich, ich habe einen Podcast und die sagen so, willkommen 2015.
Ja, ja, genau.
Oder sowas. Nee, aber ist noch nichts online. Ich sehe noch nichts hier. Twins. Doch, Twins Band.
Genau.
Moment. Mann, wir sind jetzt ja, ist ja schon. Ihr habt ja auch einen sehr ungünstigen Namen fürs Internet gewählt, muss man mal ganz ehrlich sagen.
Ja, mein Gott, also es ist so, ja. Klar, aber am Ende irgendwie findet man uns trotzdem.
Ich bin auf der falschen Seite.
Ich habe da nur irgendwann mal von einem Bekannten diese YouTube-Links bekommen zu The Twins. Da gab es wohl in den 80ern schon mal so eine NDW-Band, die The Twins hieß. Ja. Und dann gibt es auch...
Es gibt auch, glaube ich, irgendwo, wenn ich das auf meinem Handy habe, dann wird das immer automatisch, kriegt das das Cover von irgendwie zwei... jungen Asiatinnen.
Ja, genau.
Ich glaube, da gibt's. Sind das die?
Ja, ja, die haben tatsächlich, glaube ich, auch.
Das ist sehr verwirrend.
Die haben nämlich, glaube ich, sogar auch einen Song, der The Library heißt.
Das ist unfassbar witzig.
Ihr seid eigentlich eine
Coverband. Ja, ja, genau. Wir machen eigentlich Nightcore. Nee,
Nee, und man steht, also klar, ist gerade Corona-technisch ist es gerade ein bisschen wahrscheinlich sehr, sehr schwierig alles. Aber habt ihr schon Ideen für neue Songs, ihr beiden?
Also ich habe gefühlt schon genug geschrieben, um damit theoretisch wahrscheinlich 3 Platten zu machen. Wie ich uns kenne, wird es für ein paar Songs reichen.
Ja, also wir haben auf
also es ist echt meistens so, dass da aus die, so 30 Ideen ist dann so eine, die sich richtig anfühlt. Und da entsteht dann mehr draus. Und das ist auch voll gut eigentlich. Also ich bin ja. So, ich habe so Arbeitsphasen, wo ich sau viel Musik auf einmal schreibe und dann entstehen halt 10 neue Parts innerhalb von 2 Wochen oder so. Und dann im Proberaum wird dann halt geschaut, was sich irgendwie cool anfühlt und was wo wir Ideen haben und ja.
Schreibst du dann wirklich gleich so in diesem ganzen Takt- und Rhythmuswechsel? Also schon? Oder
ja.
Entsteht das dann, wenn ihr probt zusammen?
Nee, das ist tatsächlich, also am Anfang natürlich nicht so sehr, aber jetzt bin ich tatsächlich sehr in dem Stil drin, wie wir auch die erste Platte aufgenommen haben.
Okay, cool.
Und ja. Ich habe da auch total Spaß dran. Also ich mache, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon anklingen lassen, ich glaube, ich bin da auch manchmal ein bisschen zu viel dabei.
Das gibt's, glaube ich, nicht so wirklich. Also jede Idee sollte man erstmal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Man kann es immer noch wegwerfen.
Ja, genau. Also es ist halt so ein Abwechslungsding, ne? Wo dann ja. Tom auch mal sagen, hey, okay, vielleicht ist cool und alles, aber es sollte auch mal wieder ballern und ein bisschen
also nicht nur geschniedelt sein. Der ruhige Part bei euch, oder wie? Bist du eher der ruhige Part bei euch?
Ich bin, glaube ich, vor allem der halt wenig Akkorde spielt, sondern halt viel rumfriemelt.
Ah, okay. Seid ihr auch solche Gearheads? Also beschäftigt ihr euch sehr mit euren Gitarren und Amps und allem Möglichen?
Ich null.
Es geht so.
Okay, du hast eine.
Ja.
Okay.
Ich habe einen Softec-Amp, weil der Gitarrist von William Bonney einen hatte und ich die Band übelst geliebt habe damals, als ich mir den geholt habe.
Okay.
Und das war eigentlich auch schon alles an Begründung.
Okay, cool. Ja, halt, ich finde es auch immer sehr anstrengend. Ich hatte meine Bandkollegen in München, die waren wirklich so dermaßen, was Gear angeht, so hinterher. Der konnte, also der Bassist, der Felix, der konnte irgendwann, du hast eine Gitarre gezeigt, der konnte dir wirklich fast das Baujahr sagen, welches Material verarbeitet wurde und alles Mögliche. Der war so krass unterwegs da. Aber das fand ich schon teilweise anstrengend.
Nee, so bin ich auf alle Fälle. Nee, also so bin ich nicht. Ich bin zwar schon so, dass ich meinen Gitarrensound derzeit. Also ich würde den schon gern nochmal verbessern und ich überlege tatsächlich auch, ob ich mir einen anderen Amp kaufe oder ob ich mir irgendwie eine andere Gitarre kaufe. Also ich bin so, ich war mit dem Sound zwar mal zufrieden, aber mittlerweile brauche ich was anderes. Ich bin aber nicht so, dass ich mich dann da genau damit auskenne, was jetzt welchen Sound produziert. Also ich bin bei Effektpedalen, da bin ich so einigermaßen bewandert, da weiß ich halt auf alle Fälle, okay, irgendwie ich brauche das Pedal, damit ich die und die Zerre kriege und das mache ich dann auch so und ich habe irgendwie auch meine Effektpedale alle nach sehr strengen Kriterien ausgewählt, zum Beispiel halt mein Delay-Pedal, das brauchte unbedingt einen Reverse-Delay und es brauchte halt unbedingt auch einen Tap-Tempo-Schalter und okay. Und jetzt mein letztes Effektgerät, was ich mir gekauft habe, das war so ein Red Panda Particle 2, ja,
oh, der
genau.
Ist schön.
Und
den haben wir auch im Proberaum.
Ja, genau, und den habe ich mir tatsächlich auch einfach geholt, weil ich dachte, okay, ich will einfach mein Soundspektrum erweitern und ich will, ja, irgendwie habe ich gedacht, so, wir haben, was so Taktarten und so weiter angeht, da haben wir relativ viel rumexperimentiert, aber ich habe dann so festgestellt, so was Gitarrensound angeht, da waren wir ja auf der ersten Platte so relativ brav, sag ich mal. Wir hatten schon ab und zu, weiß nicht, mal einen Reverb drin oder so, aber es war jetzt nicht so, dass wir, also weiß nicht, ich meine, ich habe jetzt auch nicht den Anspruch, nach John zu klingen oder ja, irgendwie nach Mutiny on the Bounty, wo es dann klingt, als wäre meine Gitarre ein Synthi, aber ich will doch gerne auch einfach mal schauen, was noch so geht und also gerade dieser Red Particle, da kann man echt spannende Sachen damit machen, auch so richtig abgefahrenes Zeug, so dass die Gitarre halt auch, weiß nicht, wie eine Säge klingt oder so. Das ist dann auch.
Du kombinierst mit einem Fass, oder? Du spielst ein Fass dazu. Oder ich habe
mal
irgendwie.
Ja, genau, genau. Da war ich mal im Proberaum und habe mal ein bisschen was ausprobiert, habe ein bisschen was geschrieben so. Und da habe ich ein Fass mit dazu geschaltet und das war, ja. Wobei ich mit meinem Fass tatsächlich auch nicht so zufrieden bin. Das ist dieser typische Pi also Electro Harmonics, dieser typische Pi,
so, dieser, da kann ich dir den
also der Big Muff
ist den das. Swollen Pickle von wie heißt der Swollen Pickle von, wie heißt die Firma, verdammt, warte, sag ich dir, such dir kurz raus, ist ein richtig geiler
Fass. Okay,
so viel Zeit muss sein.
Ich habe tatsächlich in letzter Zeit
von Way Huge, von der Firma Way, okay, Huge. Swollen Pickle ist ein richtig geiler Fass.
Ich habe in letzter Zeit halt nach sehr vielen Fasspedalen gesucht, weil ich irgendwie mal einen neuen mir zulegen wollte, aber so richtig, bin immer nicht so richtig zufrieden.
Aber ist man das irgendwie, also ich kenne es ja selber von den Gitarristen, mit denen ich zusammen gespielt habe, also ich kenne da keinen, der irgendwie sagt, oh, jetzt habe ich so einen richtig geilen Sound, den behalte ich jetzt für immer.
Ja, für immer nicht, aber es gibt ja schon so, dass man sagt, so, oh, der Sound ist cool, den nutze ich jetzt erstmal und klar, irgendwann wird er dann vielleicht, hat man sich zu sehr dran gewöhnt oder denkt sich dann, naja, jetzt will ich auch mal was anderes ausprobieren, aber ich habe schon so Phasen, wo ich so den Sound, den ich gerade habe, mag und den auch erstmal nicht verändern will und ja, klar, also irgendwann kommt das dann, ja.
Ich schraub da nicht so eine große...
Sorry.
Das ist ein bisschen das Blöde, immer so an so Remote-Gespräch. Man verhält sich immer leicht
ins Wort. Ja.
Nee, aber ihr schraubt, also ich kenne das halt wirklich so, sobald der Proberaum, ich setze am Schlagzeug und ich sehe eigentlich bloß die Gitarristen an ihren Potis rumschrauben, erstmal, bevor es anfängt.
Ja, also bevor irgendwie wir anfangen, klar, das mache ich dann auch erstmal, dann schaue ich erstmal irgendwie, ja, irgendwie soll ich den Preamp noch mehr aufdrehen oder, ich meine, dann muss man sich auch erstmal lautstärkemäßig anpassen, das ist ja sowieso vor jeder Probe, aber ich bin nicht so, dass ich dann die ganze Zeit dran rumfummel, das ist dann manchmal irgendwie, sagt dann vielleicht Tom, ja, hier irgendwie klingst du heute ein bisschen dünner, schau mal, ob dann sich noch irgendwas regeln lässt und dann schraube ich ein bisschen dran rum, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit dann nur über meinem Amp hänge und mir denke, oh, das klingt aber nicht geil heute. Ich bin dann ich komme dann auch irgendwann zu einem Punkt, wo ich mir dann sage, so, dann ist es halt heute so, vielleicht klingt es auch nur heute, also manchmal gibt es auch einfach so Tage, da klingt irgendwie alles scheiße und dann kommt man das nächste Mal in den Proberaum und dann sagt man sich so, heute klingt es irgendwie nicht scheiße, sondern geil. Also, ja.
Das ist aber auch ganz normal. Man, ist immer, ich finde auch, Musik machen ist sehr tagesformabhängig.
Ja, auf alle Fälle.
Ja, es kann auch sein, ich hab zum Beispiel auch schon erlebt, ein Song im Proberaum funktioniert unfassbar gut, dann spielst du live und absolut keine Reaktion und nix. Das ist auch schon passiert. Aber ihr spielt ja fast alle Songs live. Also eure Album ist ja auch eine halbe Stunde oder so. Ist
ja, ja, genau. Wir spielen deswegen auch alles live. Also am Anfang haben wir, ich glaube, Haus ist 3 haben wir immer nicht so oft live gespielt. Weil das einfach der Song war, den wir am wenigsten geprobt haben, beziehungsweise der war auch einfach am neuesten, den haben wir, glaube ich, als letztes geschrieben. Und dann haben wir den einfach nicht so oft live gespielt, weil der noch nicht so sicher war. Und dann haben wir gedacht, ach, dann lassen wir den erstmal hinten runterfallen, aber mittlerweile, ja, passt das eigentlich alles.
Und jetzt mal ganz blöde Frage, aber covert ihr auch?
Nee. Gar
oder
nicht.
Lasst ihr komplett
also
weg.
Also ich hätte da schon Lust
meinst
drauf.
Meinst du jetzt privat oder?
Nö, also innerhalb, ob privat oder, es ist erstmal generell eine Frage, wie ihr zu covern steht.
Ich hätte da prinzipiell schon.
Ich habe ewig lang nichts mehr gecovert und habe jetzt tatsächlich angefangen zu versuchen, einen Kid Crash Song zu covern und bin natürlich erstmal am raushören gerade noch. Aber es macht auf jeden Fall Spaß und es gibt einem halt auch viel. Also man lernt immer viel dabei, wie andere Leute Songs schreiben, wie die Melodieverläufe haben und so.
Mhm. Also mit der Band covern wir gar nichts. Ich meine, ich hätte jetzt, glaube ich, da nichts dagegen, aber ich glaube, Tom und Steffen haben da gar keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Jakob.
Ach, ich bin nicht so der Mega. Also ich bin Coverboy, aber nicht so ein Coverboy.
Oh ja, okay.
Ja, aber privat, klar, ja, schaue ich mir irgendwie auch an, wie schreiben andere Leute Songs und versuche das dann nachzuspielen und so. Deswegen, ja, also
ja, es ist ja auch, wie gesagt, ich habe ja schon erzählt, dass Tom, also euer Schlagzeuger, wie macht ihr das eigentlich innerhalb der Band? Tom oder?
Also wenn wir proben, irgendwie klappt das immer. Ich weiß nicht, aber es kommen nur sehr, sehr selten, kommt eine Verwirrung auf. Ich glaube auch einfach, weil man halt die Person, die man anspricht, dann auch einfach immer anschaut. Und deswegen passiert da jetzt nicht so viel. Ja, und wenn wir, tatsächlich haben wir das jetzt so ein bisschen eingebürgert, dass wenn wir jetzt bei Interviews oder so, dann bin ich halt TJ und Tom ist Tom. So.
Das ist aber ja.
TJ. TJ. Oh. Wie Tom Jetski.
TJ Hooker.
Nee, TJ halt wie Tom Jetski. So.
Ich weiß schon, aber es gab da mal eine Fernsehserie in den 80ern, die TJ Hooker
hieß. Echt?
Oder Hooker?
Das kann sein, ja. Was sagt mir das, aber ich weiß nicht.
Ich habe sogar die Intro-Musik im Ohr, aber ich
soweit ich weiß, ist TJ ja einfach irgendwie auch so eine gebräuchliche Abkürzung in den Staaten für bestimmte Namen. Keine Ahnung.
Bestimmt.
Oder halt irgendeine Abkürzung.
Tower Jelly.
Genau.
So geil.
Sowas wie AJ oder so gibt's ja auch.
Ja, oder CJ.
Ja, genau, genau, deswegen.
Ja, nee, aber ich ist ja auch ein Fun Fact. Tom heißt ja im Social Medias Tom Jetski.
Hm.
Und ich habe ja wirklich lange gedacht, so wirklich Tom Jetski
heißt. Bürgerlich. Okay, das habe ich auch tatsächlich.
Es gab auch schon Leute, die dachten, ich heiße halt Jetski, also dass das ein deutscher Name wäre und ich halt, ja.
Na, genau das habe ich mir. Ich hab gedacht, dass du kommst so aus dem Polnischen oder so irgendwie. So, ist der Name oder aus dem Slawischen über rüber gekommen und dann. Und dann haben wir irgendwie was getradet, irgendwie über PayPal und dann krieg ich eine Geldüberweisung von einem Tom. Wie er halt auch heißt, den Nachnamen. Und dann dachte ich mir so, wer hat denn das? Und dann, bevor es Klick gemacht hat, dann.
Ja.
Ja. Aber das ist immer, du bist aber Tom Jetski. Wo kommt denn das eigentlich her?
Das ist aber wirklich. Oh je. das ist eine ganz, das ist eine uralte Geschichte tatsächlich. Da habe ich auch neulich erst wieder mit einem Kumpel drüber geredet, mit dem ich, also der da damals dabei war, als der Name entstanden war. Und zwar waren wir zusammen im Kroatien-Urlaub. Und wir sind da halt immer so von Zeltplatz zu Zeltplatz gefahren. Und einmal sind wir auf dem Weg zum nächsten Zeltplatz über eine Brücke gefahren, wo gerade Leute mit einem Bungee-Seil runtergesprungen sind. Und wir fanden das total cool und haben gedacht, boah, da müssen wir heute nochmal hin und müssen das unbedingt auch machen. Und es war auch wahnsinnig cool. Wir haben sogar so eine GoPro ans Handgelenk geschnallt bekommen und haben dann so, durften das Footage dann auch mitnehmen und so weiter. Also ich habe auch noch irgendwo in den Tiefen von irgendeiner Festplatte gibt es noch ein Video von mir, wie ich von so einer Brücke runterspringe. Und wir haben uns damals überlegt, jeder braucht eigentlich für diesen Bungee-Sprung so einen coolen Spitznamen. Und dann war halt mein bester Freund Christian, der hieß dann irgendwie Christian Vorschlaghammer und dann irgendwie mein Kumpel Felix ist halt Felix Faust. Und ich hieß Tom Jetski, warum auch immer, weil wir irgendwie dachten so, ja, das klingt halt cool. Und dann war immer so, dann haben wir irgendwie da, also um die anderen Namen haben sich nicht so durchgesetzt, aber irgendwie haben wir um meinen Namen dann noch so den ganzen Urlaub irgendwelche Geschichten rumgesponnen, so von wegen so, ja, sein Name ist Tom Jetski und seine Hobbys sind Jetskis und C4. Und dann haben wir noch diese dämliche Geschichte uns ausgedacht, dass ich mit dem Bungee-Seil runterspringe, dann unten das Seil kappe, auf einen Jetski falle und dann wie in so einem schlechten Actionfilm in den Sonnenuntergang auf dem Jetski fahre, während hinter mir einfach die ganze Brücke explodiert.
Ich sehe das nächste Twins-Video.
Es gab tatsächlich einen Kumpel, also Felix, der mit in dem Urlaub war, der hat dann tatsächlich auch daraus einfach ein Bild gebastelt. Der hat irgend so ein Dulli auf dem Jetski genommen, hat da meinen Kopf drauf geklatscht und dann im Hintergrund noch so eine richtig schlechte Explosionsanimation eingefügt. Und es war ganz lange Zeit dann irgendwie bei Facebook, glaube ich, mein Titelbild oder so. Ja, es gab dann auch noch die weitergesponnene Geschichte, dass ich dann nochmal zurückkomme mit dem Jetski und dann irgendwie noch so ganz betreten meine Sachen, die ich da am Ufer liegen gelassen habe, zum Beispiel mein Handy und so, was man ja vorm Bungee-Springen abgibt, dass ich das dann noch einsammle, so zwischen den Brückentrümmern und dann aber wieder in den Sonnenuntergang fahre. Ja. Es ist tatsächlich einfach nur so eine dumme Urlaubsgeschichte, aber. Irgendwie ist der Name seitdem einfach immer so an mir hängen geblieben und ja, keine Ahnung. Mittlerweile, die heißt tatsächlich auch, ich habe mir das auch so angewöhnt, einfach auf jedem sozialen Netzwerk so zu heißen. Das heißt, wenn ihr irgendwo in einem sozialen Netzwerk seid und es gibt da irgendwie einen Tom Jetski, dann bin das mit ziemlicher Sicherheit ich.
Aber nicht, dass du irgendwann anfängst, mit Jetski zu unterschreiben, dass du so deine Persona übergeht und dann.
Weiß nicht.
Aber kann man das nicht machen, sich so ein Künstlername irgendwie.
Da habe ich tatsächlich schon mal nachgeschaut und habe dann festgestellt, dass man da aber irgendwie einen gewissen Bekanntheitsgrad haben muss. Dass es dann irgendwelche.
Und muss man nicht unter dem Namen auch performen?
Ja, und man muss aber auch, weiß nicht, es gibt irgend so eine Zahl, die du erreichen musst, an irgend so einen Gradmesser an Bekanntheit, den du halt erreichen musst, bevor du dir diesen Künstlernamen eintragen lassen kannst. Und den habe ich halt noch lange nicht, deswegen Ich hätte es halt auch mega witzig gefunden, weil halt, ja, irgendwie so, ne, so die Hälfte der Leute, die mich halt übers Internet kennen, so die kennen mich halt einfach unter dem Namen und die andere Hälfte kennen mich ja persönlich und kennen dann vielleicht irgendwann auch mal so meinen richtigen Nachnamen, aber das ist dann immer so, ja, deswegen, ich hätte es super witzig gefunden, wenn das bei mir im Ausweis stand, weil es ja sowieso so über die Jahre irgendwie wie so ein Zweitname geworden ist, aber wie gesagt, ich bin einfach nicht bekannt genug dafür und es ist auch vollkommen okay.
Noch nicht.
Naja.
Zwar nach dem Podcast immer noch nicht, weil wir auch nicht, aber
ist mir tatsächlich auch gerade ein bisschen unangenehm, dass wir zu viel darüber reden. Vielleicht sollten wir wieder zurück zur Band kommen, weil ich will eigentlich nicht so viel über mich reden, sondern eher über das, was ich mit meinen Freunden gemacht habe. Deswegen, ja.
Ich fand das gerade sehr amüsant und wie gesagt, ist wieder eine Wissenslücke in meinem Kopf geschlossen worden.
In meinem auch.
Für dich auch, Jakob.
Habe ich dir das nie erzählt?
Nee.
Okay, krass. Komisch.
Sehr gut. Wahrscheinlich dann so die Tom und Steffen auch so, das hast du uns nie erzählt. Warum hast du uns nie erzählt? Endlich kennen wir dein Geheimnis.
Ich weiß nicht, ich gehe mal davon aus, dass die meisten meiner Freunde die Geschichte irgendwie kennen. Aber ja, weil ich die dann irgendwann erzähle ich die doch immer irgendwie, weil irgendjemand danach fragt.
Und jetzt, wenn ich jemand fragt, verweist du einfach auf den Podcast.
Genau.
Das an und dann bei Stunde. Eine Stunde 20 oder so, hört einfach mal rein und dann wisst ihr, warum es so
ist. Ich bei einer Stunde 20, ich sage einfach nicht, wo das ist, dann müssen sie sich den ganzen Podcast anhören.
Ach, die Arme. Wir müssen sie auch nicht unnötig quälen. Ich überlege gerade wirklich, ob wir jetzt vielleicht schon ein bisschen zum Ende kommen, weil irgendwann ist es auch, ich hab so die Erfahrung gemacht, ab einer anderthalb Stunden wird ein Podcast sehr anstrengend.
Ja, also mir ist das recht. Also ich wollte, glaube ich, noch was zu Cockroaches 2 sagen, weil du ja sagst, es ist einer deiner Lieblingssongs.
Das ist mein Lieblingssong
vom Album. Ja, weil genau. Das ist tatsächlich, die Geschichte mag ich sehr gerne, die es darum gibt, nämlich um dieses eine Riff im Intro, ja. Wo Jakob und ich diese versetzten Gitarren spielen. Dieses Das ist halt, das ist tatsächlich auch einfach so, also das passiert halt auch manchmal beim Schreiben. Das sind halt, wie Bob Ross sagen würde, so happy little accidents. Das war tatsächlich auch so, so ein Unfall im Proberaum, den wir aber alle so witzig fanden, dass wir dann ausgehend von dem dann dieses Riff geschrieben haben. Weil ursprünglich war die Stelle, glaube ich, so, dass Jakob und ich gleichzeitig da in die Saiten hauen. Und das war,
ich glaube, ich habe es einfach
verpeilt. Ja, und einer von uns beiden auf alle Fälle hat es halt verpeilt und hat dann halt einen Schlag zu spät reingegriffen. Und dann haben wir alle erstmal aufgehört, weil wir alle so heftig lachen mussten. Und wir fanden das halt so witzig, dass wir gedacht haben, so irgendwas müssen wir jetzt daraus basteln. Und dann ist halt dieses Riff entstanden. Und ich weiß auch noch genau, als wir das allererste Mal live gespielt haben in Dresden, da waren auch, also das war irgendwie auch der Vorteil damals, dass wir keine Platte draußen hatten, dass niemand unsere Songs kannte und dass die Leute dann live einfach so völlig überrascht sind von dem, was du spielst, weil sie es halt, ja, nicht kennen. Und ich weiß noch, als wir das erste Mal gespielt haben, da haben die Leute echt kurz gedacht so, oh, jetzt haben sie sich aber ganz schön verspielt. Und dann haben die aber gemerkt, Moment, die spielen das ja weiter. Moment, das löst sich ja jetzt sogar auf. Und ich weiß auch noch, Shoutout an Ulla, die in der ersten Reihe stand, so, die hat sich das auch so angehört und dann irgendwann hat sie einfach nur noch gegrinst und ich habe immer noch, wenn ich an diesen Abend denke, habe ich auch immer noch das Grinsen von Ulla in meinem Kopf, das war super.
Nee, das ist auf jeden Fall, ich finde vor allem dieses Anfangslick, dieses ist halt ein super Ohrwurm.
Ja, an welche Band erinnert dich das?
Wenn ich jetzt sage, At The Drive-In, ist es wahrscheinlich falsch.
Ja gut, kann man vielleicht nehmen, aber naja, Oder denk vielleicht mal an eine deutsche Indie-Band, an die dich das erinnern könnte. Naja, gut, nicht unbedingt, aber so vom Stil her und so. Also weil tatsächlich, ich habe zu der Zeit, als ich das geschrieben habe, habe ich relativ viel Blackmail gehört. Und ich finde, das hört man so ein bisschen raus.
Also Blackmail, stimmt, wenn du es jetzt sagst, auf jeden Fall. Die alten Blackmail oder die neuen Blackmail?
Die Aerial View im Speziellen.
Okay, das ist noch mit Aidu.
Genau, genau. Sänger. Und diese Aerial View ist halt, Es ist halt einfach eine unfassbar gute Platte. Und ich habe die wirklich eine Zeit lang rauf und runter gehört. Das ist, glaube ich, auch so eine meiner Top-10-Platten. Und also als ich dieses Riff geschrieben habe, da habe ich sehr an Blackmail denken müssen und habe gedacht so, ich würde wahnsinnig gerne mal eine Blackmail-Referenz in einem Song unterbringen. Ja, und das ist quasi so mein kleiner Tribut an die Air Review.
Also die nächste Platte mit Kurt Oebelhaus.
tatsächlich, also Tom hat ja mit dem aufgenommen. Die haben ja die Mikrokosmos-Platten haben die ja mit Kurt aufgenommen. Ja, also Tom kennt den ja sehr gut. Sick. Ja, genau.
Sick.
Da ist dann auch die Connection da, genau.
Ich hab auf jeden Fall, weil er ist ja wirklich schon einer der im Indie-Bereich, also der produziert fast, würde ich fast sagen.
Ja, also Tom hat da auch wahnsinnig, eigentlich hättest du auch, also vielleicht solltest du auch einfach mal Tom einladen für deinen Podcast, weil der Tom kann so wahnsinnig viele spannende Geschichten erzählen. Entweder halt von Tour, so wo er so diese eine Geschichte erzählt, wie er in Wien gespielt hat und jemand während einer Performance, kurz bevor die halt spielen sollten, da war irgendwie noch so eine Kunstperformance und da waren relativ viel Exkremente involviert in diese Performance und da hat Tom eine ziemlich witzige und spannende Geschichte dazu. Also Tom kann halt sowas erzählen oder halt auch so Geschichten aus dem Studio von wie halt Mikrokosmos im Studio die dritte Platte aufgenommen haben mit Kurt Oebelhäuser, wo ich glaube, die haben damals alle Staffeln von King of Queens durchgeschaut, während sie das aufgenommen haben.
Nee, das ist eine gute, da werde ich ihn mal anschreiben demnächst, jetzt wahrscheinlich erstmal nicht. Oder doch, mal gucken.
Falls ihr mal ein Sonderformat macht, irgendwie Sachen, die auf Tour passieren, oder dann frag ihn auf alle Fälle. Er hat so viele gute Geschichten zu erzählen.
Das bleibt dabei bei dem Deep Talk-Ding, weil es ist irgendwie lustig. Ich habe letztens mit Dennis, mit meinem Podcast-Kollegen drüber geredet. Wir haben uns ewig im Namen überlegt. Erst hatten wir so richtig beschissen Nerd-Talk gehabt, also so richtig schlecht. Und dann irgendwann habe ich gesagt, das ist eigentlich ein richtiger Deep Talk. Und er meinte, dann lass einfach Deep Talk.
Ja, rein. Klar.
Bevor man sich irgendwie, es ist schon fast so ein...
Wie so ein schlimm ist Pseudo- es, einen Namen auszuwählen, da können wir dir auch Geschichten
Gott, ja, erzählen. Dass wir überhaupt jemals auf den Namen Twins gekommen sind.
Ich glaube, das war so ein Kompromiss, damit es halt auch einfach keinen Streit gibt.
Aber das ist immer diese
Standard-Stino-Frage, aber ich frage sie trotzdem, wie ist es dazu gekommen jetzt?
Ja, das ist eine sehr traurige Geschichte. Ich glaube, das ist einfach so... Worte wurden in den Raum geworfen, es gab keine Einigung und irgendwann war das halt so der Kompromiss, auf den wir uns einigen konnten.
Das war auch bei unserem Namen von der Platte so, wir haben auch ewig gebraucht, bis wir uns da auf einen Namen einigen konnten.
Obwohl eigentlich so simpel ist, aber wahrscheinlich ist das Geheimnis davon.
Ja, wir haben dann irgendwann alle so gesagt, irgendwie passt das schon, weil, also am Ende war, glaube ich, dann auch so dieser Band-Konsens so, ne, 4 Jahre hat das Album gedauert und es war auch immer so, immer wenn Leute gefragt haben, so, ja, wann kommt denn die Platte, dann war es immer so, ja, die kommt bald und oder halt im Englischen halt soon, ne? Und ich weiß auch noch, dass unsere allerersten Instagram-Posts, da hatten wir auch immer nur geschrieben soon und dann war es für uns auch so ein bisschen so wie, wenn wir die Platte jetzt soon nennen, dann denken alle, dass wir das von Anfang an geplant haben und dann kommen wir voll intelligent rüber.
Natürlich auch nicht schlecht. Könnt ihr auch sagen, ja, zum Anfang an war es eure Strategie, seit 4 Jahren habt ihr daran gebastelt.
Ja. Und jetzt. Aber ich habe jetzt...
Wir haben Leute nur vertröstet, damit wir das Album besser vermarkten können.
Hat ja geklappt. Habt ihr 2 Platten draußen oder bald draußen oder wie auch immer.
Aber ich kann tatsächlich eine offizielle Story zu dem Namen Twins von mir geben, weil ich das neulich festgestellt habe mit einer Freundin. Also es ist halt keine offizielle, aber wir haben eigentlich gesagt, wir werden jetzt in Interviews einfach die Version immer erzählen. Und zwar, wir sind ja 2 Toms in der Band. Und der Name Tom ist ja die Kurzform von Thomas und der Name Thomas bedeutet halt der Zwilling.
Okay.
Deswegen, man könnte halt einfach allen Leuten erzählen, dass das die Geschichte ist, weil wir halt zwei Toms in der Band sind, das heißt 2x Thomas, das heißt, es sind 2 Zwillinge und deswegen ist es Twins, aber ja, tatsächlich ist mir das...
Ist auch ein bisschen lame, um ehrlich zu sein. Ist
tatsächlich ziemlich lame, deswegen...
Aber die echte Geschichte ist halt auch
die echte spannende Geschichte.
Ich weiß nicht, wie das bei anderen Bands ist. Die haben immer so coole Stories. Und irgendwie,
zum Beispiel Mikrokosmos 23.
Ich glaube halt einfach irgendwie nicht mehr dran, dass da wirklich so coole Stories hinterstehen.
Nee, ich glaube, bei den wenigsten
glaube ich auch nicht.
Oder
manifestieren sich manche Stories so dermaßen im Kopf der Bands, dass sie sich einfach das so einbilden irgendwann nach einer gewissen Zeit. Kann natürlich auch sein.
Ich glaube auch, wenn man irgendwie so sich schon vorher kennt, dann ist das auch leichter. Dann hat man schon so Stories zusammen, wo man irgendwie was mitmachen kann. Wir haben uns ja über die Band erst kennengelernt. Bis auf jetzt Schlagzeuger Tom und Steffen, die kannten sich ja schon. Und Tom und die anderen beiden kannten sich auch so ein bisschen. Aber ich kannte ja auch gar keinen. Und Ja, ich glaube, das ist dann auch ein bisschen schwieriger, wenn man sich so erst kennenlernt.
Aber gibt's denn auch, gibt's irgendeinen Bandnamen, wo eine coole Geschichte dahinter steckt, der einem sofort einfällt? Ja, habe ich nämlich auch gerade überlegt, weil am Ende fällt einem
Metallica.
Oh Gott. Was ist deine Hintergrundgeschichte?
Der hatte, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, hatte der einfach einen Kumpel, der ihn gefragt hat, hey, wie soll ich mein Metal-Magazin nennen? Und da war Metallica mit dabei und der hat gesagt, hier schnapp ich mir. Und hat dann seinen Kumpel übelst verarscht. So.
Ja gut, aber das ist ja
stabile eher Jungs halt, ne? Sympathische das Leute.
Das klingt nach Lars Ulrich, ey. Oh, ey. Also wirklich, ich weiß, ich mache mich da immer ein bisschen unbeliebt, aber ich hasse bis zum letzten
Metallica. Das ist Bandkonsens bei uns tatsächlich. Also du machst dich damit gerade sehr bei uns beliebt, weil wir sind auch alle überhaupt keine Metallica-Fans und also Lars Ulrich ist auch so eine Person, wo wir immer sehr viel Spaß haben.
Ja. Kennt ihr eigentlich die Anekdote vom Another Life Festival 2000 zerquetscht?
Welche jetzt?
Da gibt's so eine Anekdote, da hat sich Lars Ulrich, ich glaube wahrscheinlich beim Surfen oder irgendwas, was nicht band-related war, hat er sich einen Fuß gebrochen, die sollten mal Another Life Festival spielen und haben halt irgendwelche Schlagzeuge von irgendwelchen Bands, die auch gespielt haben, wie Slayer, also hier Dave Lombardo hat da gespielt, dann hat noch Joey Jordison von Slipknot gespielt und noch so zwei, drei andere. Und jedenfalls kommt dann James Hetfield oder ich glaube Kirk Hammett, einer von beiden, kommt auf die Bühne und sagt so, und alle sind ruhig, weil sie denken, jetzt geht's los, und alle sind ruhig, und er sagt so, ja, sorry, we can't play the full set today because of this, bla 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 bla. Und sagt er, Lars can't play tonight, und du hörst bloß aus dem Hintergrund ganz weit weg, he's the worst anyway. Und das ist so gut.
Oh je. Yeah.
Das ist wirklich fantastisch, und das ist auch wirklich bei denen so. Und ich kann musikalisch, ja, vielleicht haben sie da was in den Anfang der 80er gemacht, was dann auch noch ein bisschen wichtig war. Spätestens ab Ende der 80er waren sie einfach bloß noch kacke.
Also Tom hat halt zu mir mal gesagt, wenn es mir jemals im Leben so richtig schlecht geht und ich so richtig am Boden bin und ich denke, ich kann als Musiker nichts erreichen und irgendwie krieg nichts zustande, dann soll ich doch bitte die Metallica-Doku schauen, weil danach wird es mir definitiv besser gehen.
Was ist Some Kind of Monster?
Ich weiß es nicht, aber er meinte und irgendwie immer, wenn es ihm schlecht ging, hat er sich die angeschaut und danach ging es ihm definitiv besser.
Das ist einfach, diese Doku ist einfach vom ersten bis zur letzten Minute pures.
Ja, ich glaube, dann meinte er die, ja. Ja,
das,
ja.
Das ist wirklich, du denkst dir so, da sind einfach vier oder in dem meistens in 80% der Doku drei vollkommen überbezahlte, vom Leben satte Männer, weiße Männer, die sich einfach nicht zusammenreißen können und mal eine Platte aufnehmen. Also das ist so abartig die ganze Zeit. Und dann kommt noch so eine Scheiße wie St. Anger raus, wo man einfach Bob Rock, den Produzenten, dafür mit einem glühenden Hammer erschlagen müsste.
Es ist auch immer so, wenn du denkst, es gibt Gerechtigkeit in der Welt, dann denk einfach daran, dass Metallica einen Schlagzeuger hat. So.
Ja, und
es gibt keine, wenn das existiert, gibt es keine Gerechtigkeit.
Nee. Dann gibt es noch so eine geile Doku, also in Anführungsstrichen geile Doku. Es gab mal so eine, ich glaube von VH1, diesem alten Musiksender, den es leider Gottes nicht mehr gibt. Die haben ja irgendwie mal Behind the Albums so eine Doku-Reihe gemacht. Da haben sie unter anderem Pink Floyd gehabt und Doors und alle möglichen und auch hier das Black Album von Metallica. Und das geht so 40 oder 50 Minuten, das kann man bei Amazon Prime gucken. Echt, das sind so unsympathische Wichser alle. Also das ist unfassbar. Du denkst dir jedes Mal, ich kann nicht. Aber dann gibt es auch eine geile Anekdote, hat mal Dennis, ich spreche nochmal falsch aus, Dennis Lüxien von Refused, Sänger. Die haben ja, da hat ja Metallica mal ihr 20 oder 25 Jahre Black Album gespielt, so eine Tour. Und da haben sie auch bei Rock am Ring gespielt. Und da hat Dennis Lüxien mal in so einem Fan oder so einem Indie-Magazin erzählt, da mussten sie extra die Bühne umbauen, weil sie halt so eine Rampe vorne haben wollten, die in die Publikum reingeht, was halt für ein Festival vollkommen unüblich ist. Und deswegen konnten Refused nicht ihr volles Set spielen.
Oh Gott, ey.
Das ist einfach so.
Was ich halt immer so am, also das, die letzte News, die ich von Metallica gehört habe und wo ich auch so gedacht habe, so, was zur Hölle ist diese Band eigentlich? Das war, dass die ja jetzt ihren eigenen Whisky rausgebracht haben, wo jeder seine Fässer oder jeder in der Band hat halt so ein Kontingent an Fässern bekommen und die haben das mit ihrer eigenen Musik beschallt. also quasi diese Fässer, dass sich die Vibration der Musik halt durch die Fässer bewegen und den Whisky halt dadurch bewegen und dann soll der dadurch ein ganz bestimmtes Aroma bekommen und das wurde groß damit beworben, dass einfach jeder aus der Band seine persönliche Playlist an Metallica-Songs zusammengestellt hat, um diesen Whisky zu beschallen.
Wie scheiße musst du sein?
Ja, das habe ich auch gedacht.
Ach. Also ich kenne ja doch die Geschichte von James Maynard Keenan von Tool, der wirklich einen sehr preisgekrönten Wein hat, der mehr Winzer ist mittlerweile als Bandmensch. Aber das finde ich ja irgendwie okay. Klar. Weißt du, der ist jetzt nicht so und habt ihr, wie steht denn eigentlich zu Tool?
Also ich mag Tool tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich weiß, dass, glaube ich, Tom und Steffen die nicht wirklich spannend finden und Jakob, ich glaube, du auch nicht, oder?
Ich glaube, du bist der Einzige in der Band, der groß
Tool hört. In der Band, der Tool hört. Aber ich mag Tool tatsächlich sehr, sehr gerne. Und ich finde, bei manchen Sachen von uns hört man eigentlich auch Tool-Einflüsse raus, auch wenn die anderen das natürlich jetzt auf keinen Fall zugeben würden.
Nee, ich habe ja mal Tool live gesehen
vor zwei Jahren. Glücklicher. Ich hätte die gerne mal live gesehen.
Ja, ich weiß. Da bin ich ganz spontan. Ein guter Freund von mir meinte irgendwie, die haben ja bei Rock im Park gespielt, also Rock im Ring, Rock im Park gespielt. Da meinte irgendwie zwei Tage vorher, ey, ich habe noch eine Karte über für Rock im Park, kommst du mit? Und ich so, eigentlich nicht so wirklich, weil ich hasse mittlerweile Festivals.
Ja, kann ich verstehen.
Und vor allem so ein großes Ding wie Rock im Park, wo irgendwie 50.000 Leute sind, das hat mich mega angekotzt. Und er meinte einfach zu mir, ey, komm, Tool müssen wir jetzt einmal live sehen. Und wir waren ja schon zusammen schon ein Jahr vorher bei Perfect Circle in Berlin.
Cool.
Ja, das war auch sehr cool. Da kann ich auch gleich eine geile Geschichte erzählen zu Perfect Circle. Und da hat er gesagt, da kommst du mit und da haben halt auch so, und da habe ich noch gelesen, dass Alice in Chains spielen, eine Band, die halt aus meiner Jugend ist, die halt unfassbar liebe, obwohl er der Lane Steele nicht mehr singt, ist leider Gott schon auch schon gestorben, aber der neue Sänger ist auch sehr gut, finde ich. Das hat mich so ein bisschen, aber da war die schlimmste Band, nämlich die Smashing Pumpkins, die ich dort gesehen habe.
Oh je.
Das war so richtig, wo du denkst so, nee, lass es einfach. Ich glaube,
wir müssen halt jetzt auch nicht anfangen, über Billy Corgan zu reden, weil dann wären wir halt nie wieder fertig so. Nee. Aber ja, das ist halt so, dieser Mann ist halt so ein Mysterium für sich und irgendwie auch so,
Wie wir einfach bei der Melancholy and the Sadness hat er doch irgendwie, haben die das als Band eingespielt, hat er irgendwie nach dem dritten Song alle rausgeschmissen, hat er selber eingespielt und die durften dann das Doppelalbum lernen. Ja, das ist halt Billy Corgan. Ja, und bei Perfect Circle war cool. Gibt's zwei Anekdoten. Eine Anekdote war, dass Drangsal mich nach einer Zigarette gefragt hat. Ja, total fancy. Ich hab's auch gar nicht gecheckt, erst so ein paar Minuten später, als ich gesehen habe, okay, das war Drangsal. Und was ich total irre fand, die haben in der Zitadelle in Berlin gespielt, falls ihr das kennt.
Nee, und, tatsächlich gerade nicht.
Wir kommen wirklich, das steht halt wirklich Beginn 20 Uhr.
Ja.
Und wir kommen halt 19 Uhr 40 an und denken uns so, ja, spielt noch eine Vorband oder so, machen wir halt entspannt, gehen wir aufs Klo, holen noch ein Bier oder irgendwas zu essen und so. Und Punkt 20 Uhr fangen die an, kommt eine Durchsage, dass wir bitte alle unsere Handys wegpacken sollen. Wer mit Handy erwischt wird, wird vom Gelände verwiesen. Nee. Ja, ja. Waren die auch rigoros? Ich habe zwei neben mir, haben sie abgeführt.
Okay.
Ja, ja. Und die haben wirklich Punkt 20 Uhr angefangen und Punkt auf die Minute 22 Uhr aufgehört.
Okay.
Das war so irre. Also das war wirklich wie so Lohnarbeit, wie er es gesagt hat. Das war so aber geiles Konzert. Vor allem, ich hab nicht gewusst, dass Perfect Circle sind ja prinziplos Maynard Keenan und der Gitarrist, der Glatzköpfige. Und die andere Band waren Eagles of Death Metal, die restliche Band.
Ach krass. Das fand aber ich wahrscheinlich irre. Ohne Josh Homme, oder? Ja,
natürlich. Ohne Josh Homme und ohne Jesse Hughes.
Ach, auch ohne, okay.
Ah. Ja, ja, also halt ja, die restlichen die restlichen von, also Schlagzeuger und Bassist und Gitarrist noch von denen. Jetzt sind wir wirklich weit abgedriftet, das finde ich aber geil gerade, das hat mir gerade Spaß gemacht. ich mache jetzt das Rise Against und Bad Religion fast nicht auf.
Oh je, nee. Ich habe jetzt die letzte Single von denen gehört, die irgendwie. Ich habe gesagt, es klingt wie Nickelback.
Nee, das jein auch. Es klingt aber auch alles gleich bei denen seit 20 oder 25 Jahren. Nee,
aber das Fass müssen wir jetzt, glaube ich, echt nicht aufmachen.
Nee. Da können wir jetzt Cut machen und einen zweiten Podcast aufmachen, welche Bands wir alle scheiße finden. Da können wir nochmal zwei Stunden
reden. Sehr viele Bands reden, ja.
Ja. Nee, ich bin auch ein bisschen gerade nebenbei im Kopf durchgegangen. Natürlich kann man noch viel über euch sagen und viel über euch erfahren, aber das Einfachste wäre es einfach, hört euch das Album an, bestellt die Vinyl jetzt noch vor, nach, wie auch immer. Und ja, Spotify sowieso. Ihr habt auch relativ, also ich finde, für eure Verhältnisse relativ viel Plays auf Spotify. Irgendwie so.
Ich glaube, Jakob und ich haben das beide nicht im Überblick, weil wir beide, oder?
Gar nicht.
Bist du überhaupt bei Spotify, Jakob?
Nee, nö.
Okay. Ich habe.
Hast du, bist eigentlich.
Ich habe einen Spotify-Account, aber ich nutze den nie. Ich bin tatsächlich so einer von den Menschen, die sich Musik noch über Bandcamp runterlädt und dann aufs Handy auf eine Speicherkarte und von dort aus hört.
Same.
Na, ich bin ja so ein iPhone-Opfer und da geht das nicht bei mir.
Ach so, okay. Ja.
Und, deshalb muss ich das so machen. Aber wie schon gesagt, ich will erstmal Tom und Jakob sehr herzlich danken, dass sie sich die Zeit dafür
genommen haben,
bei diesem ganzen buckligen Podcast hier mitzumachen.
Danke für die
Einladung. Das war echt witzig. War wirklich witzig, ja.
Ja. Und auf jeden Fall, wenn man es noch, spätestens dann, wenn ich mit Schlagzeuger Tom nochmal rede, dann werden wir nochmal, weil ich hab da mich ein bisschen heiß gemacht, muss ich zugeben. Ich liebe ja solche Anekdoten.
Das Ding ist auch, dass Tom einfach wahnsinnig gut erzählen kann. Also es ist auch wirklich, wenn er Geschichten erzählt, dann sitzen wir alle drei wie so die Kinder am Lagerfeuer um ihn rum und hören ihm halt zu. Also weil es ist halt...
Wenn der Großvater wieder aus dem Nähkästchen...
Nee, so halt nicht, sondern eher so nach dem Motto irgendwie so, ja, wie so, als würde er spannende Lagerfeuergeschichten erzählen und alle hören dann halt zu und er hat so dieses Talent, dann das Timing richtig in seine Geschichten einzubringen und auch die Pointen richtig zu setzen. Also er kann auch einfach gut erzählen, ja.
Stark. Naja, ich mag eure ganze Band auch sehr, sehr gerne. Ihr seid das super liebe Menschen,
danke schön.
Alle. Aber und Tom habe ich ja sowieso wegen Schlagzeug. Ich glaube, das ist so eine unausgesprochene
ja.
Liebe, die man immer zueinander hat irgendwie. Um das jetzt nicht weiter irgendwie unnötig in Länge zu treiben, wie gesagt, nochmal vielen Dank. Hört euch die Twins unbedingt an. Bestellt euch die Vinyl. Instagram habt ihr? Twitter habt ihr nicht, oder?
Nee, Twitter haben wir nicht. Ich glaube, wir haben noch zum Glück, Facebook, aber Scheiße. Da ist glaube ich, niemand von uns mehr wirklich aktiv.
Also Facebook sind ja bloß noch 40 plus Boomer.
Also seit es keine Konzerte mehr gibt, bin ich nicht mehr.
Ja, mir geht es tatsächlich auch so. Ich glaube, das hat tatsächlich mit der Pandemie angefangen, als dann keine Konzerte mehr waren, dass ich dann auch nicht mehr reingucken musste, weil ja, keine Veranstaltungen, ne?
Bands in Town, die App ist da auch down, oder? Gibt es die noch?
Uff, keine Ahnung. Gute Frage.
Ich hab das immer so in München genutzt, die Bands in Town, das war mich mal ganz, ganz spannend, aber jetzt sind sie mal wieder abgeschwiffen. Das ist cool. Und weil du erst hier, der Jakob meint, du meintest erst so, dass du Rap sehr gern magst, da habe ich einen kurzen Tipp für dich. Rap, falls du das noch nicht kennst, hör dir mal Slow Tie an aus England.
Das ist witzig, dass du das sagst. Ich glaube, das wurde mir tatsächlich gestern in YouTube Recommendations irgendwo angezeigt.
Hört ihr das mal an, das ist so echt, ich bin auch nicht so der größte Rap- und Hip-Hop-Fan, aber das ist mehr so, es geht in die Richtung Grime, eher so ein bisschen punkig angehaucht alles und sehr, sehr wütend. Der Typ ist einfach, der ist sehr sauer.
Das mag ich.
Das mag ich sehr gern und der ist auch sehr kritisch gegenüber der britischen Gesellschaft und Boris Johnson und so. Das ist ziemlich, also ich mag den sehr gern und der hat auch mit Skepta und so schon Sachen gemacht. Ist ganz geil. Anyway, das ist mein Lieblingswort, anyway, habe ich mir festgestellt in dem ganzen Podcast. Ich sage ungefähr fünfmal in einer Stunde anyway.
Ich glaube, mein Lieblingswort ist immer irgendwie. Ich sage, glaube ich, ganz oft irgendwie. Also, ihr könnt euch das gerne auch nochmal anhören und zählen, wie oft ich das sage. Ich sage es, glaube ich, sehr oft.
Macht ein Trinkspiel aus. Also, wenn ich anyway sage, trinkt ihr was. Und sobald Tom irgendwie sagt, dann trinkt ihr auch was. Oder wenn ich halt sage. Wenn ich so, es ist halt irgendwas. Das sage ich auch ganz oft. Das sage ich auch ganz oft. Ja. Das ist so ein Pseudo-wichtig machen, finde ich, wenn man das sagt. Ja, ich will jetzt ganz, der nächste Satz, den ich sage, ist unfassbar wichtig, weil ich einen Halt dazwischen packe.
Ach, je.
Ja. Ja, jetzt wird es unsinnig. In dem Sinne, habt euch noch einen schönen Abend, Tom und Jakob. Wir werden natürlich noch ein bisschen weiter quatschen jetzt über Discord, weil wir cool sind. Und ihr hört jetzt auf zu hören und deshalb sage ich ciao und
bis bald.
Tschüssi.